Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Oktober 2017. Heute mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Und mit meiner Anna, ich bin Ingo. Hallo. Und wir wollen uns heute mal das Sony Xperia X angucken mit Sailfish X. Und jetzt denken sich die einen oder anderen, oh, die zwei wieder. Hatten wir das Thema nicht schon x-tausend Mal? Sailfish hatten wir doch bestimmt schon. Ja, wir haben kurz vorher nachgeguckt. Das letzte Mal war das im Juli 2016. Da haben wir über das Jolla C geredet. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt ist jetzt mehr als ein Jahr her. Ihr könntet das jetzt doch nochmal wieder in Anführungsstrichen ertragen. Genau. Wenn es euch nicht interessiert, das Thema, dann könnt ihr es natürlich auch skippen. Aber es kann ja auch sein, dass ihr auf alternative Smartphone-Systeme steht und dementsprechend gerne was über das Xperia X mit dem neuen Sailfish X erfahren wollt. Und ja, vielleicht sagen wir erstmal was zu dem Handy und hangeln uns dann so an der Software so ein bisschen durch, sagen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, wie wir das so, ja, oder fangen wir erstmal an, wie wir das so zurzeit benutzen. Legic, wie ist, wann hast du angefangen, das zu flashen und wie, für was benutzt du es gerade?
Also ich hatte es vor einer Woche ungefähr geflasht auf mein Smartphone und ich habe es jetzt tatsächlich, ich benutze es jetzt tatsächlich als mein Hauptgerät. Zum einen, weil ich es testen möchte natürlich, immer noch so ein bisschen, und zum anderen, weil ich einfach auch alle meine Daten übertragen habe vom Jolla C auf das Xperia X. Und ja, ist mein Hauptgerät und ja, für den ersten Eindruck, den ich so habe, ist das Teil gar nicht mal so schlecht geworden, wie ich anfänglich gedacht hatte.
Okay, da gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein. Ja, bei mir ist es auch zurzeit mein Hauptgerät. Ich habe ja bis vor kurzem war ich ja auch noch iOS-Nutzer, also Hardcore-Wende sozusagen. Ich habe mein iPhone jetzt abgelegt. Also ich hatte ja auch immer schon das Jolla C. Es war auch meistens dabei, aber es war halt nicht mein Haupttelefon. Und das Xperia X mit Sailfish X ist jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr das einzige Gerät, was ich mit mir rumtrage. Und das ist schon eine harte Umstellung. Und mal gucken, es lachen mich alle noch so ein bisschen aus, mal gucken, ob das, wie lange das hält, aber bisher anderthalb Wochen funktioniert es schon mal ganz gut. Und
ich glaube, hier in der Radio Tux Community lachen die dich eher aus, wenn du dann mit dem iPhone rumläufst, ne?
Meinst du?
Ja, das ist genau andersrum.
Ja,
da
mag
ist
sein.
Apple so ein bisschen verpönt, würde ich mal behaupten, ne?
Ja, es war halt. Ja, und ich meine, ich habe das jetzt auch knapp zehn Jahre lang benutzt, iPhone.
Ja, was soll man da sagen? Beileid wünschen oder?
Nee. Bisher war es okay, aber Apple ist halt sauer immer anstrengender geworden. Von dem her. Ja. Genau. Und ja, sagen wir so zu 80% zufrieden. Aber fangen wir erstmal mit
Ist ja auch nur zu 80% fertig, deshalb kann es auch nur zu 80% zufriedenstellen.
Okay. Gut, ja, ich muss dann den einen oder anderen Rant noch loslassen, was mir tatsächlich fehlt. Aber kommen wir erstmal zur Hardware. Das Xperia X kommt von Sony und
ist recht kräftig ausgestattet, würde ich sagen. Also ist ein Mittelklasse-Prozessor, Snapdragon 650. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass das jetzt hier die ganze Konkurrenz in den Boden stampft. Aber das ist halt so ein Gerät, wo ich sage, solide Mittelklasse, das performt ordentlich, ne?
Ja, ist aber auch schon ein Jahr alt, ne?
Ja, das Gerät selber ist schon ein Jahr alt. Der Prozessor ist dann, glaube ich, 2 Jahre schon alt. Aber ich sage, es kommen jetzt immer noch Geräte raus, zum Beispiel mit einem Snapdragon 625 und der ist auch schon 2 Jahre alt, der Prozessor, und da gab es auch schon Geräte von vor über einem Jahr, und Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist in Sachen Hardware, sondern das ist, glaube ich, solide Mittelklasse, gehobenere Mittelklasse, würde ich sogar behaupten.
Ja.
Mit 3 GB Arbeitsspeicher, glaube ich, dann auch, ist das dann auch ordentlich ausgestattet, was so Performance ausgeht, also angeht Snapdragon 650 mit 3 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, da wird keiner irgendwie sagen, das Gerät läuft einem zu langsam oder so.
Ja, ist mir jetzt auch nicht wirklich aufgefallen, dass es zu langsam laufen würde. Es läuft auf jeden Fall alle schneller als alle anderen Selfish-Geräte, die es da so draußen gibt.
Das sowieso, ja.
Genau, aber ja, ich habe mal kurz nachgeguckt. Also First Release war jetzt 1. Juni 2016. Also, ja, knapp 1,5 Monate her.
Also fast, als das Viola C auch rauskam.
Kannst du mal sehen. Ja, genau. 32 GB interner Speicher. Was vielleicht interessant ist, ist die Kamera noch.
Ja, 23 Megapixel Kamera. Also der Sensor hat 23 Megapixel. Sony macht ja da immer noch so einen eigenen Kram, den sie da irgendwie dann auch benutzen. Das heißt, auf der Android-Seite benutzt das Teil zum Beispiel nur standardmäßig 8 Megapixel und benutzt die restlichen Pixel, um irgendwie mit Superpixeln noch ein besseres Fotos zu machen.
Superpixel.
Ja, das heißt, glaube ich, wirklich so. Also entweder hat Nokia oder Sony den Begriff irgendwie geprägt. Und ja, auf dem Xperia X, da hatten ja einige auch befürchtet, dass wir nur 8 Megapixel rauskriegen, weil das Ganze ja dann auf den freien Treibern basiert und die konnten damals nur 8 Megapixel. Aber jetzt sind es tatsächlich 16 Megapixel, die wir da rauskitzeln können und mit einer alternativen App sogar 20 Megapixel. Und da sind wir also, glaube ich, schon sehr nah dran an dem, was eben der Sensor allgemein auch kann. Also das ist schon mal in der Hinsicht gar nicht mal so schlecht.
Ja. Ja, also ich habe ein paar Fotos gemacht und die sehen gut aus. Also ich bin jetzt kein Profi-Fotograf, ich kann da jetzt so nichts sagen, außer ist okay. Es ist wesentlich besser als das, was das, das ja, Dollar C macht. Ja, das ging ja bei, sobald es ein bisschen dunkel, oder nee, nicht dunkel ist ja noch nicht mal das richtige Wort. Sobald
die Sonne nicht mehr schien, war ja, halt irgendwie Rauschen angesagt.
Ja, war irgendwie nix. Und das Xperia X ist da schon wesentlich besser.
Ist es ja, schon Kamera. Besser, aber es hat noch Verbesserungspotenzial, sagen wir mal so. Weil was mir aufgefallen ist bei der Kamera, ich hatte auch einen Kameratest per Video rausgegeben, dass das Teil also wirklich manchmal richtig missfokussiert. Das heißt, wenn du das normal laufen lässt, dann ist also nicht irgendwie draufdrückst, dass du auf was Spezielles fokussieren möchtest, dann ist es meistens ordentlich. Wenn du dann aber tatsächlich auf was fokussieren möchtest, dann, wenn das jetzt nicht direkt vor deiner Nase steht, sondern ein bisschen was weiter weg ist, dann hast du das Problem, zumindest auf meinem Gerät ist es so, dass es dann immer irgendwie irgendwo hin fokussiert, aber meistens nicht das anfokussiert, was ich im Fokus haben wollte, obwohl die Kamerasoftware einem sagt, ja, es ist im Fokus. Und das merkt man dann halt erst, wenn man das Teil, wenn das Foto geschossen hast und dann wirklich auf 100% zoomst oder sowas und dann merkst, na, kacke, ist nicht im Fokus.
Also, ja, okay. Also zumindest ich habe jetzt mal die Kamera-App kurz aufgemacht und habe jetzt mal hier einen Unterschied. Also du kannst ja wie bei anderen Sachen auch antippen und sagen, wohin den Fokus legen soll. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt meinen Laptop-Bildschirm auswähle und er den Fokus darauf legt, weil dann kann ich nämlich lesen, was da steht. Oder ob ich es jetzt auch quasi auf die Tischkante davor mache, weil dann macht er die Belichtung halt auf die Tastatur und dann siehst du halt vom Bild auf dem Laptop halt nichts mehr. Also er leuchtet da schon unterschiedlich aus und
ja, das macht es schon richtig. Das macht es schon richtig.
Schärfe da dann stimmt, das müsste ich jetzt mal checken.
Aber das mit der Schärfe ist halt eben das Problem. Also ich hatte das in dem Test, wir können ja auch das Video verlinken, wo ich das gezeigt habe, wo dann halt eben ich da fokussiert habe und er mir gesagt hat, das Teil ist im Fokus und dann später habe ich das gecheckt, 100% und es war komplett nicht im Fokus.
Okay.
Also das ist so ein bisschen gut. Blöd, das liegt aber ist halt softwaremäßig fixbar. Das ist also nicht das große Problem. Ich habe sogar intern irgendwie gehört, da hat einer sich mit Plus und Minus verwechselt. Und aus dem Grund ist es so, wenn du auf was fokussieren möchtest, dann fokussiert er immer ein bisschen was weiter nach hinten oder sowas. Und das Problem tritt auch nicht auf bei Nahaufnahmen, also so Makro in den Bereich, wenn du da reinkommst, dann soll das Problem nicht auftreten. Ich habe bisher das noch nicht ausführlich testen können, was den Makrobereich angeht, weil das so die letzte Info ist, die ich bekommen habe. Aber ja, aber die Kamera insgesamt ist natürlich deutlich besser als das, was im Yola C verbaut ist, was im Yola verbaut war und was natürlich auch im Yola Tablet verbaut war. Das heißt, wir können erwarten, dass das die Fokusprobleme werden gefixt. Was noch gefixt werden muss, ist der Weißabgleich, wenn man Fotos mit Blitz macht, weil da habe ich den Effekt gehabt, wenn ich das jetzt mal so direkt vergleiche mit der Android-Software und Fotos, die ich mit dem Xperia X gemacht habe und jetzt mit Selfish S, dass das alles zu gelb und grünstichig ist, wenn du da Fotos mit Blitz machst. Und da muss also der Weißabgleich noch ein bisschen was besser gemacht werden und oder eventuell der Blitz noch ein bisschen was umgestellt werden. Das sind ja, ist ja, glaube ich, Dual-Tone-Blitz. Das heißt, da hast du zwei verschiedene Arten von Blitz. Einmal so einen etwas gelblicheren und einmal einen weißen. Und ich glaube, das muss dann da auch noch ein bisschen was fein getuned werden im Treiber. Ja, das ist so, was die Kamera angeht. Da werden wir vielleicht noch bei weiteren Problemen, was Videoaufnahme angeht von der Kamera. Da sieht's halt auch momentan so aus, dass das so ganz crazy Einstellungen sind, die da ausgewählt worden sind, weil die Kamera versucht tatsächlich in UHD aufzunehmen, also 4K, auch landläufig bezeichnet. Und ich weiß gar nicht, ob das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es nimmt im Android-Modus, hat es oder als Android da drauf lief, nur in Full HD aufgenommen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt in 4K aufnehmen kann. Und wenn es in 4K aufnehmen kann, dann aber nur auf der rückseitigen Kamera und nicht auf der Frontkamera. Und bei Selfish OS versucht es halt auf der Frontkamera und auf der rückseitigen Kamera in 4K aufzunehmen.
Ach krass, echt.
Und
ist mir gar nicht aufgefallen.
Es ist mir aufgefallen, als ich am PC abgespielt habe und dann gleichzeitig noch einen Screencast im Hintergrund laufen gelassen habe, dass da auf einmal das Bild irgendwie komplett stehen geblieben ist und ich dann erstmal gecheckt habe, warum? Und ja, der Prozessor war komplett ausgelastet, weil eben das ganze 4K aufgenommen hatte. Was mir dann später aufgefallen ist, bei der 4K-Aufnahme werden natürlich irgendwann mal Frames gedroppt und so. Das heißt, da gibt's natürlich dann auch die Probleme. Hab das Problem natürlich auch gemeldet und der Entwickler hat gesagt, okay, hier ist eine Konfigurationsdatei, die kannst du ändern, da kannst du einstellen Full HD. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe mein Selfish OS jetzt so umgestellt, dass es nur in Full HD aufnimmt. Aber dann jetzt laufen die Videos zwar flüssig, aber und also die Frames werden auch nicht gedroppt, aber das Problem ist mit dem Ton, da ist immer noch fest eingestellt, ich glaube 44,1 Kilohertz und normalerweise sollte es aber in 48 Kilohertz aufnehmen, weil wenn es in 44,1 aufnimmt, dann klingt man so wie Darth Vader und das ist so ein bisschen seltsam dann, wenn man sich dann selber hören möchte. Jetzt zu Halloween wäre das vielleicht eine tolle Sache, aber also da muss noch umgestellt werden, da hat der Entwickler mir auch versprochen, also der jetzt zumindest an der Kamerasoftware arbeitet, gesagt, dass er das umstellen wird auf 48 Kilohertz im nächsten Update, was also auch unbedingt gemacht werden muss, damit man auch vernünftige Videoaufnahmen machen kann. Das heißt, im Grunde genommen würde ich mal sagen, momentaner Stand ist so, Fotos, ja, solange man nicht auf was Spezielles fokussieren möchte, Nahaufnahmen sollten auch gehen, aber Videos eher momentan nicht. Also außer man möchte Videos aufnehmen, man legt nicht so viel Wert darauf, ob die Videos jetzt hier wirklich komplett flüssig laufen, sondern wenn er da 2-3 Frames droppt, stört das nicht und man legt keinen Wert auf die Audioaufnahme. Okay. Joa, das ist das. Ja, ansonsten, wenn wir so bei Sachen sind, die das Gerät noch sonst so hat, es gibt einen Fingerabdruckscanner, der ist im Power-Knopf eingebaut, interessanterweise, nur bei den europäischen Modellen. Also falls irgendeiner aus Amerika zuhört und sich ein US-amerikanisches Modell geholt hat, da gibt's, glaube ich, auch einen Power-Button, aber keinen Fingerabdruckscanner. Oder sie haben den drin gelassen, aber der ist standardmäßig deaktiviert. Das weiß ich nicht ganz genau, aber es sieht halt so aus, es gibt einen Fingerabdruckscanner, der momentan aber auch nicht unterstützt wird von Selfish OS. Also Selfish OS selber hat schon mal Fingerabdruckscanner unterstützt, weil das, wie hieß es, das Turing Phone, das hatte einen Fingerabdruckscanner. Das heißt, generell müsste dafür schon was bereitstehen, aber momentan wird halt treibertechnisch wahrscheinlich dieser Fingerabdruckscanner nicht unterstützt. Das wird aber auch mit dem Update nachgeholt. Stört mich auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Power-Knopf meistens sowieso nicht benutze.
Hast du Double-Tap gemacht?
Ich habe Double-Tap aktiviert bei mir.
Ich habe es mir nicht gemacht, weil es wird ja offiziell noch nicht unterstützt.
Es wird offiziell auch noch nicht unterstützt. Also für die, die nicht wissen, was gemeint ist, einfach doppelt auf den Bildschirm tippen, um das Gerät anzumachen, so wie bei den alten Jolla-Geräten. Und es ist offiziell deaktiviert. Es gibt aber, ich glaube, es war bei der Sailfish X-Anweisung für die Leute, die sich selber ein Image basteln wollten. Da stand nochmal den Befehl, den man eingeben musste, um es zu aktivieren. Ich habe das mal gemacht und es funktioniert bei mir relativ gut. Also ich habe kein Problem damit. Aber ich habe mich mal informiert und da hat mir ein schlauer Kopf von Jolla verraten, es gibt beim Xperia X, also bei dem Single-Modell mit dem Single-SIM-Gedönse, gibt es mehrere Modelle noch, die ein anderes Panel draufgelegt haben. Und bei dem Modell, was ich habe mit dem Panel, klappt das wunderbar, ohne Probleme. Aber dann gibt's auch Leute, die haben das andere Panel und da klappt das überhaupt nicht, bis gar nicht. Also so nach dem Motto, manchmal funktioniere ich, manchmal nicht. Und das Problem ist wohl der Treiber. Ob sie das behoben bekommen, weiß ich jetzt nicht. Also es kann durchaus sein, dass wir länger mit dem Problem zu kämpfen haben, dass Double Tap deaktiviert bleibt, weil ich glaube sogar Sony selber das bei ihren offiziellen Geräten niemals richtig hinbekommen hat. Das heißt, sie hatten dann immer ein Xperia X-Modell, wo das bei einigen Leuten wunderbar funktioniert hat und bei anderen weniger gut funktioniert hat, weil sie halt eben zwei verschiedene Panel-Typen eingebaut haben. Wer jetzt irgendwie genau wissen möchte, was für Paneltypen, ich habe keine Ahnung, ich habe mir die Nummern nicht aufgeschrieben, das sind länglichere Nummern, aber man kann natürlich mal nachfragen, glaube ich, auf Together Jolla oder so, um zu gucken, was denn da unterstützt wird und was nicht. Ansonsten selber rausfinden ist ja kein Problem. Sailfish S hat ja ein Terminal eingebaut, einfach den Entwicklermodus anschalten und dann kann man dort mit DMESC sein Kernel-Output da auslesen und dann findet man auch raus, was für ein Panel man verbaut hat. Ja, das war das. Dann, was gibt's sonst noch? Glaube ich, was wichtig ist für viele Leute, Akku und Akkulaufzeit. 2620 mAh Akku ist drin. Der hält im Grunde genommen also genauso gut, wie das beim Jolla C schon der Fall ist. Das heißt, ich habe so 1,5 Tage bis 2 Tage Akkulaufzeit bei aktiviertem Android-Support. Und das ist, glaube ich, im Grunde genommen das Gleiche wie beim Jolla C. Da habe ich also keinen großen Unterschied jetzt gemerkt. Das Einzige, was mich ziemlich gefreut hat, ist Quick Charge 2.0. Das heißt, das Gerät lädt deutlich schneller auf. Das heißt, ich habe, glaube ich, in einer Stunde oder sowas habe ich da 80% aufgeladen oder so. Also das ist ziemlich schnell und ziemlich gut für die Leute, die halt viel unterwegs sind und dann immer einen vollen Akku haben wollen. Ja, ansonsten, wie findest du das so mit der Bildqualität, also mit der Qualität des Gerätes selber?
Also es ist schon so ein bisschen Tag- und Nachtunterschied auch zum Jolla C. Ist wesentlich heller, das Display.
Das Display vor allen Dingen, ja.
Fällt einem so, wenn man sie direkt nebeneinander legt, deutlich auf. Sonst...
Ist ja jetzt nicht mehr aus Plastik, soweit ich weiß, oder? Also es fühlt sich zumindest nicht nach Plastik an.
Nee, ich habe auch, also das kann ich auch gleich in den Mimimi anschieben. Nee, also es ist hinten kein Plastik. Ich habe aber auch vorne und hinten schon so viele Kratzer drauf. Oh. Also ich sehe, dass es hinten...
Wie hast du das geschafft?
Ich trage es nur in meiner Hosentasche.
Und das hast jetzt du die helle Variante oder die dunkle Variante?
Die dunkle Variante.
Ich habe auch die dunkle Variante. Ich habe keinen einzigen Kratzer auf dem Teil.
Also...
Und ich habe es auch einfach so in die Tasche reingeworfen und was weiß ich.
Also das ist nicht mehr feierlich. Also vielleicht habe ich ja auch ein anderes Display als du und da andere.
Vielleicht hast du wirklich ein Montagsmodell erwischt, ich weiß nicht. Also ich habe überhaupt keinen einzigen Kratzer. Und das Einzige, nicht? Was du,
das kannst du
vorne
kannst
drauf siehst, sind Fingerabdrücke und das ist alles. Und die kann ich wegwischen und dann ist alles komplett wie, als ob es gerade aus der Verpackung käme.
Nee, also allen Leuten, die sich das angucken, denken, ich hätte damit sonst was getan. Und es ist wirklich nur ganz normal, wie alle Telefone, die ich jemals vorher hatte, in meiner Hosentasche unterwegs. Da ist jetzt nichts Spezielles. Ja, klar, manchmal wird es auch in meinen Rucksack geschmissen oder so, aber da ist es ist jetzt auch nicht mit dem Schlüssel. Der Schlüssel steckt normalerweise in der anderen Hosentasche. Also es ist mir echt ein Rätsel und es sieht aus, als wäre da sonst was drüber gegangen.
Hast du also nicht noch zufälligerweise die Schutzfolie draufgelassen, eventuell?
Die Schutzfolie draufgelassen? Nee,
ja, da ist nichts drauf. Okay.
Da war keine
Ich habe auch schon mal einen gesehen, der sich beschwert hat, dass sein Handy so zerkratzt war und hat dann erst gecheckt, ach, das war die Schutzfolie, die so zerkratzt war, weil er nicht gecheckt hat, dass da eine Schutzfolie vorne drauf ist.
Nee,
und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Problem auch mal bei einem anderen Smartphone, wo ich dann auch die Schutzfolie erst nach einem halben Jahr entdeckt habe, dass da eine drauf war. also hier in dem Fall habe ich überhaupt keine Kratzer, überhaupt keine Probleme. Ich weiß nicht.
Okay, also entweder hast du wirklich ein anderes Material als ich, weil das ist nicht, also so habe ich ein Handy, insbesondere innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen. Also ich habe es eine Woche lang noch mit Android verwendet, bevor es dann halt mit, bevor dann Selfish rauskam. Also so zerkratzt habe ich ein Handy schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist echt, das ist ein richtig negativer Punkt, weil, ja, also sobald das Display aus ist, siehst du das halt, siehst du die Kratzer da drauf. Ziemlich hardcore. Ja. Aber gut,
wenn du sagst, das ist ärgerlich.
Ja, wenn du sagst, du hast es nicht, ist es vielleicht wirklich gerätabhängig jetzt, weil wie gesagt, ich habe das nicht anders benutzt als alle anderen Handys, die ich davor benutzt habe auch, und so schlecht sah ein Handy noch nie aus bei mir. Nach so kurzer Zeit. Klar, man kriegt immer mal irgendeinen Kratzer drauf. Aber ich meine, wenn man das dann 3 Jahre verwendet hat oder so, das Telefon, dann ist es auch okay. Ja, dann kann es auch mal einen Kratzer haben. Aber das ist mir noch nie untergekommen, wie meins jetzt hier aussieht.
Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, das Teil fühlt sich ein bisschen was solider an als das Jolla oder das Jolla C, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist ja auch teurer. Also ich meine.
Ja, gut, es ist auch teurer natürlich.
Also schon wertiger verbaut.
Genau, der fehlende Akkudeckel sorgt natürlich auch dafür, dass das Ganze so eher etwas einheitlicher daherkommt, keine Spaltmaße hat oder so. Und das, was mir gefallen hat, ist, dass das Teil ein bisschen was griffiger ist auch als das Jolla C oder das Jolla selber. Wobei das Jolla, glaube ich, immer noch natürlich, weil es kleiner ist, auch noch durchaus sehr gut griffig ist. Aber hier ist es einfach nur, ich glaube, sind nur 2 Millimeter Unterschied in der Breite zum Jolla C. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe das sicherer in der Hand als beim Jolla C. Weil da ist mir doch schon das ein oder andere Mal einfach auf den Boden gefallen, weil ich einfach irgendwie was erreichen wollte auf dem Display und dann, ja, ist mir aus der Hand geflutscht im Grunde genommen. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, nee, wenn ich es in der Hand habe, das ist solide, das habe ich, das passt. Ja. Das fällt mir nicht runter.
Was ich noch sehr seltsam finde und mich dann nicht dran gewöhnt habe, ist, wo die Tasten verbaut sind. Also ich meine, die Einschalttaste ist in der Mitte am rechten Rand und dann sind da drunter die lauter leiser Knöpfe und dann da drunter nochmal eine Auslösetaste für Foto. Und ich habe eine Halterung im Auto, wo ich halt das Telefon immer reinklemme und das hängt jetzt genau auf den Tasten. Das ist total doof. Weil
ja, also das
geht, schaltet sich's aus und macht sich's lauter leise. Ich muss jetzt immer gucken, dass ich's nur so ein bisschen oben anklemme. Das ist mega nervig.
Das ist der größte Fail, den Sony jemals geleistet hat. Aber den haben sie, glaube ich, nach einer Generation dann wieder kassiert. Das heißt, bei den neueren Geräten ist die Lautstärke-Wippe wieder über dem Powerknopf und nicht mehr da drunter. Ich habe mal gehört von jemandem, der Sony-Fanboy ist, dass die das da angebracht haben, weil die Kameraleute das so gerne haben möchten, weil sie die Lautstärke-Wippe fürs Zoomen verwendet haben. Und deshalb ist das da in der Nähe angebracht. Aber also ich finde, der Knopf für Fotoaufnahmen, der ist gut. Weil man ja meistens bei Fotoaufnahmen das Gerät sowieso quer nimmt und nicht anders Fotos schießt. Oder sollte zumindestens. Aber tatsächlich, die Lautstärke-Wippe ist für, wenn man sie halt, man verwendet sie meistens für die Lautstärke halt komplett fehlplatziert. Und da muss man wirklich immer umgreifen und das nervt. Und dann verliert man auch den sicheren Halt, den man normalerweise bei dem Smartphone hat, bei dem Umgreifen. Ne? Weil das ziemlich weit unten ist. Je nachdem, in welcher Hand man das natürlich hält. In der linken Hand wahrscheinlich nicht, in der rechten wohl eher.
Ja, also ich halte es. Wo halte ich denn das Handy meistens? Ja, also wenn du es in der linken Hand hältst, ist es überhaupt gar kein Problem, an die Dinger ranzukommen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch blöd, weil wenn ich es da halt einstecke und meine Navigation anmache,
ja, klar.
Das ist
eine Fehlplatzierung. Das ist ein komplettes Fehldesign von Sony. Also die haben irgendwas Falsches getrunken da bei Sony oder was Falsches genommen. Zu viel Sake getrunken oder was sie da trinken.
Ja, oder halt nicht ausreichend getestet. Klar, es ist vielleicht super für die Leute, die es fotografieren wollen und das als Zoom benutzen, aber dafür ist es halt an vielen anderen Stellen doof.
Da müssen wir uns drauf einigen, dass wir drauf warten, bis das nächste Sony Xperia XZ oder was dann supported wird von Selfish OS. Da gibt's die Buttons wieder oben, da haben wir das Problem nicht mehr.
Ja, genau.
Oder XZ1.
Ja, XZ sind so eher die neueren jetzt gerade, ne?
Genau.
Ja, was noch cool ist, wir haben endlich wieder eine Multi-LED, Multicolor-LED,
ja,
beim Ur-Jolla sozusagen, was einem also...
Ja, ist nur etwas seltsam platziert, finde ich, ne? Die Multicolor LED ist direkt im oberen Grill platziert
von der Hörmuschel.
Von der Hörmuschel, ja, im Grunde.
Ja.
Aber sie leuchtet hell, so dass man die sehen kann. Ein bisschen was kleiner natürlich als beim Jolla, und beim Jolla C war das immer so eine Leiste, so eine LED-Leiste eher. Und hier ist das einfach nur eine kleine, ja, LED. Einfach nur.
Ja.
Und also keine Leiste mehr. Aber die leuchtet schon stark und hat halt eben den Vorteil, dass man relativ gut erkennen kann, ja, ist es gerade, hat man eine SMS verpasst oder hat man eine Chat-Nachricht verpasst oder hat man eine E-Mail verpasst. Das kann man halt wunderbar, das ist, glaube ich, sind immer unterschiedliche Farben irgendwie. Gelb, grün und blau, soweit ich weiß. Ja. Oder hat man einen Telefonanruf oder sowas verpasst? Das wird dann, glaube ich, rot blinken oder irgendwie sowas. Also da gibt's auf jeden Fall verschiedene Farben, was natürlich auch Sinn macht. Und ja, also Color-LED, das ist wichtig, glaube ich, heutzutage, weil man halt so viele Chatkanäle immer irgendwie offen hat. Wenn man mal was verpasst, dann möchte man natürlich nicht immer das Display anmachen, um zu gucken, was man jetzt verpasst hat. Da ist es schon hilfreich, dass das einfach mit einem Blick sieht man's halt auf der Color-LED. Ja, und was man, wo wir ja die Hörmuschel angesprochen haben, auf der Unterseite befindet sich ja auch nochmal so ein Grill, weil die Hörmuschel ist gleichzeitig auch ein sehr guter Lautsprecher, zusammen mit dem unteren Lautsprecher vorne angebracht, eben Dual-Lautsprecher, also Stereo-Lautsprecher. Und das ist das, glaube ich, das erste Mal, dass ich so guten Sound gehört habe bei einem Selfish OS-Gerät. Das ist wirklich richtig, richtig laut, schon in der fast schon geringsten Lautstärke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es, glaube ich, sehr, sehr wenig über 50% Lautstärke gehabt, weil es einfach dann zu laut war und ich dann die Nachbarn belästigt hätte hier mit meiner Musik, mit meinem komischen Musikgeschmack. Und deshalb habe ich es meistens da drunter gehört. Aber es ist schon wirklich richtig, es wird ziemlich laut, hat diesen Stereo-Sound. Gerade wenn man auch Spiele oder sowas spielt, da hat man diesen Stereo-Effekt auch und das macht richtig Spaß. Und was ich nur gemerkt habe, ist, wenn man es tatsächlich auf die höchste Lautstärke stellt, dann fängt es bei Musik tatsächlich an, richtig zu übersteuern. Und das, was man dann machen kann, ist, das in die Hand zu nehmen. Und wenn man es in die Hand nimmt, dann merkt man, wie das ganze Teil vibriert, wenn du es auf voller Lautstärke hast. Also auf der hinteren Seite vibriert das alles so richtig. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Gründe, weshalb es dann so ein bisschen was übersteuert auch. Weil wenn du es nämlich auf eine Tischplatte legst oder sowas, dann fängt das Gerät einfach auf dem Tisch an zu vibrieren. Und dann wird der Sound halt so ein bisschen seltsam. Aber ansonsten wirklich zwei wirklich sehr gute Speaker. Und ich habe bisher nur ein Gerät gehabt, was noch bessere Speaker hatte. Das war beim BlackBerry Z30. Die haben auch Stereo-Speaker, die gehen aber nach hinten weg. Oh, aber die haben einen deutlich besseren Bass, das muss man sagen. Also hier fehlt so ein bisschen der Bass. Was man machen kann, ist das wirklich auf eine Tischplatte, auf am besten eine Holztischplatte legen. Also natürlich ganz normal, wie man es legt, mit dem Display nach oben, weil dann wird halt durch das Reflektieren dann noch so ein bisschen was Bass produziert. Aber wenn man es in der Hand halt dann in der Hand hat, dann fehlt einem so ein bisschen der Bass. Aber das ist schon Meckern auf sehr hohem Niveau. Also wir befinden uns hier zwischen sehr gut und gut bei den Lautsprechern von der Note, von der Schulnote, anstatt nur bei befriedigend oder ausreichend, wie das bisher bei den Jolla-Geräten so der Fall war. Außer vielleicht beim Jolla-Tablet, da sind ja auch Stereo-Speaker verbaut, die einigermaßen guten Klang bringen.
Ja, also ich glaube, die besten Speaker, die ich so hatte, waren die im Nokia N95.
Ja, okay, das stimmt natürlich auch.
Die waren,
wenn wir das schon Smartphone nennen dürfen, dann ist das sicherlich auch.
Also gut, man konnte nicht touchen da drauf, aber sonst war das schon relativ smart.
Ja.
Finde ich
jetzt. Ja, also wo du gerade von Nokia redest, die Lautsprecher vom Sony Xperia X kann man gut vergleichen mit dem Nokia N900. Das hatte ja auch Stereo-Lautsprecher, die ziemlich laut und ziemlich gut waren. Also das ist so in einer Liga ungefähr, spielt das Ganze. Und also für die Leute, die sich, gibt es sicherlich einige Leute, die sich für Selfish Airs interessieren, die von den guten alten Nokia N900-Tagen dann kommen.
Die guten alten Zeiten.
Ja, im Grunde.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, also ich hatte jetzt viele Kollegen auch, die es zumindest mal angefasst haben und mal sich ein bisschen versucht haben, durchzunavigieren. Und die meisten haben schon gesagt, es sieht hübsch und bedienbar aus. Also von dem her, bis auf meine Kratzer jetzt auf dem Display, waren doch einige, die es sich mal so kurz in die Hand genommen haben, relativ angetan vom Selfish. Ohne es jetzt stundenlang zu verwenden, aber nur mal so schnell durchswipen. Gut, bis man begriffen hat, wie man sich da bewegt, dauert auch eine Weile.
Ja, das ist das Interessante.
Aber sie kommen irgendwie klar damit. Also die meisten haben auch rausgefunden, wie man dann Apps wieder schließt und so. Also, ja.
Also das ist das Interessante. Ich hatte das mal jetzt am Wochenende meiner Mutter in die Hand gegeben und beziehungsweise sogar meiner Familie irgendwie vorgestellt, so ein bisschen, dass ich ein neues Smartphone habe mit Selfish OS. Und alle haben geguckt, meine Mutter hat es in die Hand genommen und hat es direkt bedient und meine Schwester hat so geguckt, als ob gerade so, weil die Android-Benutzer ist jetzt momentan und sie hat geguckt, die schafft das alles zu bedienen. Und also ich war überrascht, dass sie es geschafft hat, halt auf den Event-Screen zu kommen, Anwendungen zu starten. Also hätte ich nicht gedacht, weil sonst, wenn ich anderen Leuten, die jetzt Android eher gewohnt sind, das Teil in die Hand gebe, sind sie erstmal verwirrt. Und das Interessante ist, meine Mutter benutzt kein Android, sondern sie benutzt so ein altes BlackBerry. Also mit richtigen Tasten noch so ein BlackBerry, wo man so ein Auflegen und Abnehmen-Tastenzeugs hat. Und sie hat das einfach so direkt drauf gehabt. Und meine Schwester hat geguckt, als ob gerade hier, als ob sie gerade aufgeklärt wird, wie man so ein Smartphone bedient. Weil sie das sicherlich nicht hinbekommen hätte als Android-Nutzerin. Ja, also das hat, war interessant für mich, das auch zu sehen, weil, ja gut, ich benutze es jetzt auch schon seit Jahren, dann habe ich da keine Probleme mit. Hab eher das Problem,
wenn immer, genau, wenn du dann plötzlich mal ein Android vor dir hast und
genau, dann
versuchst
hast du das
zu zweifeln und denkst, ja nee, scheiße, war das anders irgendwie. Ja, da ich Android selten verwendet habe, außer halt auf dem Tablet, bis es mir halt kaputt gegangen ist, war das dann schon immer komisch, wenn man dann mal ein Android in der Hand hatte. Ja. Gut.
Ja, gut, dann, was können wir zur Hardware noch sagen? Es gibt, das möchte ich noch erwähnen, es gibt ein fast baugleiches Gerät, das hat dann die Versionsnummer 5122 anstatt 21 und das ist das Dual-SIM-Gerät und da gibt's auch Berichte schon von Leuten, die das zum Laufen gebracht haben. Also was man dafür braucht, ist einfach nur das Selfish X-Image, das kann man auch drauf flashen und was man dann hat, ist im Grunde genommen ein Xperia X mit nur einer SIM-Karte, die man nutzen kann. Wenn man die zweite aktivieren möchte, werden wir einen Link dranhängen. Da gibt's schon ein Posting, wie man mit ein bisschen was Kommandozeilen und Konfigurationstools das Ganze dann auch noch aktivieren kann für die zweite SIM. Und dann kann man wirklich sein YOLA-C komplett ersetzen, weil das YOLA-C hatte ja auch Dual-SIM. Also für die Leute, die da zwei SIM-Karten drin verwenden möchten, das klappt auch wunderbar. Der Rest der Hardware ist ja eigentlich komplett gleich wie bei der Single-SIM-Variante.
Genau, man kann auch noch eine SD-Karte irgendwie reintun, wobei ich es jetzt noch nicht ausprobiert habe.
Genau, das geht bei der Single-SIM-Variante geht das, da kannst du eine SD-Karte reintun, das habe ich auch gemacht, ich habe einfach meine vom YOLA-C rausgenommen, dort reingepackt, klappt wunderbar, keinerlei Probleme gehabt damit. Bei der Dual-SIM-Variante kannst du, glaube ich, nur die Dual-SIMs reinpacken, dafür kriegst
also,
du allerdings 64 GB internen Speicher. Also
ja, aber ich habe schon Leute gesehen, die beide und dann noch so eine halb komisch abgeschnittene Micro-SD-Karte
draufgetan
haben.
Oder das geht bei anderen Geräten, ja. Aber hier bei der Dual-SIM-Variante ist es tatsächlich so, dass die keinen Micro-SD-Kartenleser drin haben. Ah, okay. Da kannst du also, die haben also keinen Hybrid-Schacht. Da hast du nur zwei SIM-Slots. Bei anderen geht's natürlich. Da kannst du wirklich die MicroSD-Karte zur Hälfte durchschneiden und dann kannst du beides reinpacken. Das geht dann auch, wird von einigen Geräten auch irgendwie unterstützt.
Bisschen crazy.
Ja.
Okay. Ja, dann sind wir mit der Hardware durch, oder?
Genau.
Kommen wir zur Software. Also das Sony Xperia X hat Sailfish X drauf. Und
ja, ich glaube, Sailfish X ist, glaube ich, nur der Markenname. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Sailfish OS.
Sailfish
in Version irgendwas, was war es? 2135 ist die aktuellste Versionsnummer. Ist also eine Stufe höher ein bisschen als jetzt die anderen Yola-Geräte und Sailfish OS-Versionen, die es da so gibt. Die sind, glaube ich, bei 212 irgendwas. Und in der nächsten Version, das wird wahrscheinlich 2.1.4 oder sowas werden, werden die also wieder vereinigt, weil momentan ist jetzt dieses 2.1.3.5 exklusiv für das Xperia X. Also es ist quasi die Xperia X-Version, die mit den Spezialtools und den Spezialanpassungen fürs Xperia X daherkommt. Und dann mit dem nächsten großen Update für alle Geräte wird dann halt die Versionsnummer wieder vereinigt.
Ja, gut. Das ist also der Versionsname und ja, ist jetzt eine extra angepasste Version von Sailfish OS für dieses Gerät. Genau. Die jetzt auch, was haben Sie gesagt? Erste 64-Bit, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Version. Ja, das
so halb die, irgendwie.
Das ist schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da mache ich gerade mein Handy auf und gucke einfach mal nach, ja, ob das ist, wirklich 64-Bit.
Ja, es sind vier, also ich meine, der Kernel sagt 64-Bit.
Wenn aber der Kernel 64-Bit sagt, dann ist es in Ordnung. Aber die Software ist natürlich meistens noch 32-Bit. Das liegt ganz einfach daran. Ja, genau, der Kernel sagt Arch 64, das heißt 64-Bit-Plattform. Das heißt, du kannst da tatsächlich 64-Bit theoretisch ausführen. Ich weiß aber nicht, ob alle Anwendungen schon 64-Bit sind, weil eben vermutlich nicht, weil es halt rückwärtskompatibel mit 32-Bit und die Anwendungen, die du im Store findest, sind, glaube ich, nicht neu kompiliert worden. Zumindest ich habe meine Anwendungen nicht für 64-Bit neu kompiliert. Das heißt, das sind noch die 32-Bit-Anwendungen. Wie das jetzt mit den Yola-internen Anwendungen aussieht, weiß ich nicht, ob die schon auf 64-Bit kompiliert worden sind. Das SDK ist ja für eben auch das neue Gerät erst später jetzt erschienen. Ich hatte da übrigens mit dem SDK auch ein paar Probleme, das zu installieren, weshalb ich das irgendwie komplett neu installieren musste und dann gemerkt habe, ja, das Problem liegt nicht am SDK, sondern an meiner VirtualBox. Und deshalb habe ich da noch nichts ausprobieren können mit dem neuen SDK. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch 64-Bit kompiliert oder ob es aus Kompatibilitätsgründen einfach weiterhin 32-Bit-Binaries rausspuckt, die dann einfach auf allen Geräten, auf allen ARM-Geräten zumindest dann lauffähig sind, weil für das Tablet und für die i486-Plattform, also x86-Plattform, gibt's halt ein eigenes Build-System. Ja.
Ja.
Ja, ansonsten, glaube ich, ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch wichtig, der vielleicht jetzt so ein Xperia X noch zu Hause rumliegen hat, wie kriege ich das eigentlich da drauf? Und
ja,
das ist, glaube ich, das Interessante. Wie hast du das gemacht?
Ich habe den Linux-Weg gewählt, bevor er irgendwo offiziell beschrieben war, natürlich.
Ich genauso. Ja. Und ich habe den dann auch direkt beschrieben als erster, glaube ich, den Linux-Weg dann. Naja, nicht als erster, aber in Videoform das erste Mal dann auch gezeigt, okay, den Linux-Weg, den ich gemacht habe.
Okay. Nee, ich habe irgendeinen Foreneintrag aus.
Genau, es gab im Talk Memo Forum gab's einen Eintrag.
Genau, und an den habe ich mich eigentlich gehalten, Schritt für Schritt, weil ich gedacht habe, nee, der andere Weg. Also sie hatten ihn ja kurz vor dem Release nochmal irgendwie umgestellt. Vorher hieß es, es wird nur einen Weg mit Linux geben und viele haben gesagt, ich habe aber kein Linux. Mach da mal irgendwas mit Windows und dann hat Sony. Also Sony bringt bestimmte Geräte raus, die sich die sich öffnen lassen, wo sich der Bootloader entsperren lässt, wie auch diese Sony Xperia X. Und für diese gibt's jetzt dann ein Flashing-Tool offiziell von Sony für Windows natürlich, weil irgendwas anderes benutzt wohl keiner, keine Ahnung. Und dann haben sie sich dann auf diesem Weg oder hat sich auf diesem Weg auch Jolla dann committed und hat gesagt, okay, dann basteln wir das alles so, dass das mit diesem Flashing-Tool funktioniert. Und ich habe gedacht, nee, jetzt müssen wir erst eine virtuelle Maschine irgendwo aufsetzen und nee. Weil ich habe halt nicht so ein Windows mal irgendwo. Außer halt, ja, irgendwo, vielleicht auf irgendeiner Festplatte noch irgendwo hier, die man umbauen müsste. Keine Ahnung. Aber ansonsten fehlt es halt. Also muss man den Linux-Weg nehmen und dann gab's in diesem, nee, wir können es ja nochmal irgendwo, also du hast auch ein Video, hast du auch verlinkt. Also es gibt Anleitungen, mittlerweile gibt es auch sogar eine offizielle Anleitung von Jolla.
Genau.
Wie man das unter Linux installiert und erstmal muss man natürlich den Bootloader unlocken und man muss die letzten Android-Updates installiert haben.
Genau genommen andersherum. Also erstmal die Android-Updates komplett aktualisieren, das Android. Es muss dann auf Firmware-Version über, ich glaube, die letzte Nummer war 228 bei dem langen String der Nummern sein. Steht auch in der Anleitung drin. Und dann kann man, weil, und das ist das Interessante, Sony hat tatsächlich dieses Update extra für Jolla herausgegeben, beziehungsweise für das Selfish OS herausgegeben auf Android, damit man halt eben das Flashen einfacher machen kann. Weil die eine Partition, die beim Flashen benutzt werden muss, um was zu überschreiben, die war standardmäßig so eingebunden, dass man die nicht überschreiben konnte. Und mit dem Over-the-Air-Update, dem neuesten Android-Over-the-Air-Update, kann man jetzt diese Partition auch überschreiben. Und das macht es erst möglich, dass man zum Beispiel relativ einfach ohne dieses Windows, ich glaube Emma-Tool heißt das von Sony, dass man das eben auch unter Linux und macOS direkt flashen kann.
Genau, wenn man das Update installiert hat, muss man das Unlocking machen, da muss man auf eine Sony-Seite gehen, muss seine E-Mail eingeben und kriegt dann einen bestimmten Code zurück, dann muss man das Gerät halt in einer bestimmten Methode booten, per USB anschließen, diesen Code eintippen und ab dem Moment ist das Gerät unlocked und hat halt so einen doofen, hässlichen Screen, wenn man es startet, was tierisch nervt. Ja, da kommt
ein großes Ausrufezeichen im Dreieck drin, das einem sagt,
Achtung, nicht trusted.
Gerät ist
böse,
nicht mehr
böse.
Sicher.
Ja. Böse, böse.
Kann man
es sagt
leider
natürlich
auch, nicht
auch. Es sagt natürlich auch, dass deine Garantie flöten geht, was halt nach europäischen Gesetzen so nicht geht, aber scheiß drauf.
Ja, doch, also das geht.
Ja,
Garantie,
also Garantie
ist ja das, was der Hersteller
genau,
machen
die Garantie
möchte.
Ist eine
Gewährleistung
Leistung
müssen sie
ja, genau.
Immer noch leisten, was das angeht.
Stimmt.
Ja.
Genau. Also wenn es aus anderen Gründen kaputt geht, insbesondere in den ersten 6 Monaten, dann hat man natürlich, dann beruft man sich nicht auf die Garantie, weil es eine freiwillige Leistung ist, sondern auf die europäischen Gewährleistungsansprüche und dann ist auch wieder alles gut. Und demher würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen, wenn halt eine freiwillige Leistung erlischt, ja, können sie halt machen. Gut. Genau. Ein bisschen nervig ist, wie gesagt, dass das jetzt bei jedem Booten da erstmal irgendwie rumnervt.
Ja, das und das Sony-Logo an sich ist auch ein bisschen nervig. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es strahlend weiß und dann kommt so ein Sony-Schriftzug in schwarz da drauf. Und wenn du das in der Nacht irgendwie anmachst oder es neu bootest oder im Dunkeln irgendwie, dann strahlt dich halt dieses komplette Display in der höchsten Helligkeit an. Und da merkt man auch erst, wie hell das Display werden kann. Also das ist schon richtig, richtig krass. Das kann man leider auch nicht abschalten. Da kommt also kein schönes Selfish OS-Logo oder sowas, was man sehen kann, sondern man ist auf dieses Sony-Logo dann auf Gedeih und Verderben dann festgesetzt.
Ja, ob das jetzt das Sony-Logo ist oder was anderes, wäre mir jetzt egal. Ja, hast recht, das ist schon extrem hell, das Ding. Aber halt diese komische Warnung jedes Mal beim Booten nervt ein bisschen. Ja.
Hoffen wir, dass wir nicht so oft sehen, dieses Boot-Logo. Ich habe es, glaube ich, jetzt nur einmal gesehen beim Anmachen und seitdem läuft es das.
Okay, nee,
dann habe ich es nicht neu gestartet.
Nee, ich habe tatsächlich ab und zu mal irgendwie, dass es mein Netz hier verliert und es dann eine Weile nicht mehr wiederfindet und dann habe ich schon ein paar Mal neu gebootet und jetzt bin ich auch gerade nur noch bei 10% hier. Wer weiß, wie es am Ende des Podcasts ist. Vielleicht ist er dann auch ausgegangen und dann werde ich wohl oder übel auch mal wieder booten. Also, nee, ich hab's tatsächlich schon öfter mal gebootet.
Mir ist eingefallen, ich hab's auch neu booten müssen, weil ich eine SIM-Karte natürlich eingelegt habe Und das Interessante ist, anders als bei den anderen Geräten wird die SIM-Karte dann nicht irgendwie erkannt, sondern es ist tatsächlich so ein Hardware-Feature, dass die SIM-Karte erstmal nicht benutzt wird, sondern muss dann tatsächlich neu starten, damit die SIM-Karte erkannt wird. Das ist auch, glaube ich, so ein Sony-typisches oder Sony-Eigenart, weil bei allen anderen Smartphones kannst du einfach eine SIM-Karte reinlegen mitten im Betrieb und die wird automatisch erkannt und funktioniert dann. Und hier scheint es tatsächlich so zu sein, dass das nicht der Fall ist. Zumindest ist es nicht so schlimm wie auf der Android-Version, weil wenn du Android auf dem Teil laufen hast, sobald du diesen Slot rausziehst, das ist ja jetzt kein, brauchst du kein SIM-Tool für, sondern das kannst du einfach so rausziehen, ist ja Micro-SD-Karte und SIM-Karte drin. Sobald du es rausziehst, fährt das Gerät runter und startet neu. Und das ist schon richtig nervig. Das gibt's bei Selfish OS Gott sei Dank nicht. Also so kann ich zumindest die Micro-SD-Karte dann wechseln, ohne Probleme. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich es jetzt rausziehen würde, dass dann die SIM-Karte, wenn ich es wieder reinstecke, wieder erkannt wird.
Nee, also ich habe es gerade mal probiert, wenn du deine SIM-Karte rausziehst und wieder reinsteckst, wird sie nicht erkannt.
Ja, das ist halt so ein Sony-typisches Sicherheitsfeature soll es wahrscheinlich sein. Also es ist hardware-technisch. Ist es einfach, da wird der SIM-Karten-Slot ausgeschaltet und der schaltet sich dann erst mit dem Neustart wieder ein.
Ja, also muss ich sowieso jetzt neu booten. Ja. Ist wohl so. Ja. Okay, was wir noch dazu sagen sollten, wo wir jetzt dazu kommen, auch ist, das Selfish OS ist nicht kostenlos. Also zumindest nicht in der Variante, in der die wir jetzt hier gerade benutzen. Genau. Sondern Jolla verkauft Selfish OS, zumindest dieses Image mit bestimmten Features, für, was sind's, 49 oder sowas, ne?
49,90 Euro, also knapp 50 Euro, sagen wir mal so.
Gut, als jemand, der im Device-Programm ist, also das Jolla C hatte, waren es dann irgendwie nur 39.
Genau. Und ich glaube sogar für die Leute, die das Tablet sich bestellt haben oder unterstützt haben und nicht bekommen haben, die konnten sogar das Ganze kostenlos dann bekommen. Die haben ja auch den Vorteil gehabt, dass sie, also wenn du das Geld noch nicht komplett zurückerstattet bekommen hast, sondern wenn du die erste Charge bekommen hast von dem Geld und die zweite konntest du dann dafür benutzen, einfach dann das.
Also habe ich zum Beispiel nicht bekommen. Ich glaube, das waren nur die bisher in dieser Lotterie dabei waren oder so.
Das kann natürlich auch sein.
Nicht ganz geblieben, also weil ich habe auch das Tablet bestellt, habe die erste Charge zurückgekriegt und bei der zweiten machen sie gerade irgendwie jeden Monat, kriegen 100 Leute eine Mail und können sich überlegen, was sie machen wollen oder so. Also ich habe da jetzt keine Mail gekriegt, dass ich
hättest du dich melden sollen? Weil ich habe gehört, dass Leute sich gemeldet haben und die haben dann das Teil umsonst bekommen.
Ja.
Naja gut, aber
dann halt mein Geld zurück. Also das ist ja dann egal. Dann nehme ich halt mein Geld irgendwann nochmal.
Ja, kannst du auch so machen, natürlich, stimmt. Ansonsten, genau. Was soll man noch wissen? Wenn man es kauft, braucht man eine Kreditkarte, zumindest hier in Deutschland ist es so. Ich habe gehört, es gibt in Finnland zumindest andere Möglichkeiten noch, wenn man das da bestellt. Und das war so das anfängliche Problem, was ich hatte, weil ich keine Kreditkarte habe und erstmal geschockt war, warum brauchen wir auf einmal eine Kreditkarte?
Also ich habe es auch gleich am ersten Tag gekauft und der Shop war irgendwie völlig Banane, weil er immer dann gedacht hat, nee, in deinem Land ist nicht verfügbar. Und komischerweise haben sie mir auch die finnische Mehrwertsteuer draufgerechnet statt die deutsche.
Ah, okay.
Also irgendwie waren die, ich muss nochmal fragen, ob sie das irgendwie, weil da ist irgendwie ein bisschen Gaga gewesen. Vielleicht sind sie da mittlerweile besser. Also ich weiß nicht, hast du eine Quittung mit
also
einer deutschen?
Also ich hatte keinerlei Probleme. Ich hatte eine deutsche Mehrwertsteuer.
Okay, nee, ich habe eine finnische Mehrwertsteuer draufgekriegt. Was jetzt auch für die blöd ist, weil sie dann weniger Geld kriegen. Weil die finnische Mehrwertsteuer sind irgendwie 24%, bei uns sind es nur 19. Haben sie auch weniger von ihrem Geld.
Mhm.
So, ich weiß nicht, was da so die ersten ein, zwei Tage noch kaputt war. Auf jeden Fall war ein bisschen komisch, aber man will es ja dann auch gleich haben, wenn man es schon.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann,
ich habe immer Refresh gedrückt und gehofft, ja, vielleicht kommt noch irgendwie PayPal oder Überweisung oder irgendwas noch hinzu, damit ich es auch kaufen kann, aber nee, es war alles Kreditkarte.
Ja. Genau, man kriegt nicht nur Selfish OS, man kriegt auch den Android-Support. Man kriegt eine extra App, die Predictive Text Input heißt, die man sich dann nochmal aus dem Store runterladen kann. Man kriegt Active Sync Support, Microsoft Active Sync.
Also Microsoft Exchange Support.
Ja, sie nennen es hier, genau, sie nennen es hier Exchange Support, aber im Endeffekt ist es die Möglichkeit, dass man Active Sync benutzen kann. Und für mich ist es auch wichtig, ich brauche das, ich will das haben, weil meine Groupware Active Sync spricht und ich dann halt im Jolla einfach ein Exchange-Konto einrichte und sich dann meine Kalender, meine Kontakte und alles einfach darüber synchronisiert und ich halt nicht darauf angewiesen war, sie die Sachen irgendwie rüber zu kopieren von A nach B, sondern ich habe wirklich einfach mal ein Exchange eingetragen, was kein Exchange ist, sondern was ein Zarafa bzw. Copano ist oder ich habe auch noch andere Mail-Accounts, da ist es dann einfach ein Dovecard, also ein ganz normaler IMAP-Server und die Kalender und Kontakte liegen auf der Nextcloud und auch das würde ich ganz normal als Exchange eintragen und ich habe dann auf meinem Server Zpush laufen und der sagt einfach, hey, die E-Mails kommen aus dem IMAP, die Kontakte kommen aus dem Kaldav-Gedönse, Kardav-Gedönse und die Kalender kommen aus dem Kaldav-Gedönse da, was da in dieser Nextcloud liegt. Und so musst du halt nur einmal einrichten und hast Kalender, Kontakte, E-Mails und das finde ich schon ganz praktisch, statt irgendwie 3, 4 verschiedene Sachen einstellen zu müssen.
Das stimmt, ja.
Ja, deswegen kann man. Ja, ist es.
Ansonsten
brauche ich das. Und Android Support finde ich auch wichtig. Wenn man das aber alles nicht braucht, nicht haben will, dann kann man sich auch die ein Image runterladen und benutzen ohne diese Features.
Beziehungsweise sogar selber bauen. Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen noch interessanter. Also da gibt's eine Anleitung, Selfish X, Build und Flash. Und da kann man das tatsächlich sich selber zusammenbauen mit dem Hardware Adaption Kit oder wie das heißt, Hardware Adaption Development Kit, glaube ich.
Ja, und die Anleitung war so hammerhart, dass ich gedacht habe, oh, was? Das sind irgendwie 20 Seiten Anleitung. Ich war irgendwie völlig baff, weil ich gedacht habe, ich baue mir das vielleicht mal vorher, bevor sie, also sie hatten ja diese Variante schon rausgegeben, bevor die Images zum Flashen raus waren.
Genau, ja.
Aber in Ermangelung der Zeit und dieser langen Anleitung habe ich dann gedacht, nee, jetzt benutze ich nur eine Woche Android.
Ja, also die Anleitung ist schon ein bisschen was länger und man muss viel konfigurieren, weil es halt eben dieses Hardware Adaption Development Kit ist.
Ja.
Und aber das Interessante ist halt für die Leute, die tatsächlich selber sich, es gibt ja Leute, die tatsächlich selber den Code selber kompilieren müssen, ansonsten lassen sie es nicht laufen. Und für die Leute gibt's halt die Möglichkeit, weil halt diese Hardware-Layer-Geschichte bis halt natürlich auf die proprietäre Firmware oder Treiber, die man so braucht, ist halt freie Software und dann kann man sich halt eben das Ganze selber zusammenbasteln. Es gibt auch Leute, die dann natürlich auf, ich glaube, XDA Developers Forum, da gibt's schon fertige Images, die man sich sogar runterladen kann und flashen kann. Also für die Leute, die dann die freie Version von Selfish oder die freiere Version von Selfish haben wollen und nichts bezahlen wollen dafür und einfach vielleicht mal ausprobieren wollen, ist das, glaube ich, ein guter Start. Wobei die Versionsnummer dann auch eine unterschiedliche ist. Es ist nämlich nicht die 2.1.3er-Version, sondern ich glaube 2.1.2er-Version noch. Das heißt, auf dem gleichen Niveau wie das Jolla C, ohne spezielle Anpassungen, die jetzt das Xperia X direkt angehen und da müssen wir mal schauen. Ich gehe mal davon aus, die werden auch weiterhin Updates bekommen, ganz normal. Aber das nächste Update, was ja eigentlich für heute schon angekündigt war für das Xperia X, aber jetzt letzten Info wahrscheinlich erst nächste Woche oder Ende nächster Woche kommen wird, wird dann wohl wahrscheinlich erst einmal exklusiv für die Xperia X-Benutzer, die Selfish X gekauft haben, sein. und wird dann erst nach und nach eventuell dann, wenn wieder diese Vereinigung kommt, wo eben das Yola C ein Update bekommt, das Yola Tablet und dann das Xperia X ein Update bekommen, dann wird das Ganze erst wieder ordentlich mit einem Update versorgt. Das heißt, wir haben so als Käufer dann doch noch einige Privilegien, was das angeht. Und das ist zum Beispiel eine der Privilegien, die dann noch hinzukommt, neben dem Android Support Exchange und der Wortvervollständigung.
Genau, Sie sagen, Sie bieten auch für diese 49,90 € dann zumindest ein Jahr lang Updates an. Und
genau.
Nach diesem Jahr muss man dann halt sehen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es entweder genau in dem Dreh oder eventuell sogar ein bisschen drunter dann halt ein neues Angebot geben, um die Updates weiter zu erhalten. Oder vielleicht kann man dann auch ein neues Gerät flashen oder wie auch immer. Das wird man dann sehen, da ist jetzt noch nichts raus.
Das werden wir dann sehen, ja.
Aber ich meine, ja, ich kann mir insbesondere, wenn ich sage, ich will mein Gerät nicht nur ein paar Monate nutzen oder 1,5 Jahre, sondern vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Jahre, weil das Gerät tut und Umwelt muss man ja nicht noch kaputter machen sozusagen, dann wäre das natürlich eine super Möglichkeit, wenn die es dann auch so lange pflegen, habe ich auch kein Problem, dann dafür Geld zu geben, weil dafür hast du dann halt ein hoffentlich sicheres, abgesichertes System, was noch Updates erhält und neue Funktionen erhält und eben nicht auf dem Abstellgleis ist und du so ein kaputtes Android hast, wo du bei jedem Besuch einer Webseite einfach weggeowned werden kannst. Von dem her sehe ich da durchaus den Mehrwert und wird schon alleine deswegen bezahlen. Ja, ist jetzt auch ein Grund, weswegen ich dann halt für andere Projekte, die Ähnliches leisten, dann auch Geld spenden würde. Oder man hat halt
was Sinn. Ja. Es macht einfach Sinn, eine Garantie als Update rauszugeben. Wenn wir uns so umschauen in der Smartphone-Welt, macht das halt keiner. Also da gibt's halt so Bekundungen von BlackBerry zum Beispiel oder von Nokia, wir liefern immer das neueste Android, aber du bezahlst ja im Grunde genommen dann nicht wirklich für das Update, sondern für das Gerät und dann bezahlst du vielleicht ein bisschen mehr fürs Gerät und dann kommt dann irgendwie wie bei OnePlus One, die dann gemeint haben, ja okay, ne, das Gerät, das können wir jetzt doch nicht updaten auf das neueste Android und dann sitzt du da und hast halt das Problem und dann macht, glaube ich, das, oder du sitzt halt auf, auch Sony hat das auch das Problem bei ihren billigeren Geräten, die einfach, glaube ich, immer noch auf einem Sicherheitslevel vom letzten Jahr irgendwie rumhocken oder vom Mai oder sowas rumhocken, also immer noch ganz viele Sicherheitslücken drin haben. Und das will man natürlich auch nicht haben, wenn man so ein Android-Smartphone hat. Und dann macht es, glaube ich, Sinn, dass man zahlt, okay, hier, ich weiß jetzt nicht, wie es aussehen wird, ob es jetzt wieder 50 €, das halte ich ein bisschen was viel für nach einem Jahr, aber wenn sie
genau,
es für 10 € oder 15 € verkaufen würden, eine Sicherheitsgarantie für das nächste Jahr geben können, dann wäre das sicherlich ein Modell, wo ich sagen würde, ja, macht Sinn, ne? Würde ich auch, wäre mir das Ganze dann auch wert, wenn ich halt eben dann die gute Erfahrung jetzt in diesem Jahr gemacht habe, dass dann tatsächlich die Updates kommen, ne?
Ja, genau. Das werden wir dann sehen. Ja, das glaube ich
wo man es herbekommt.
Genau, also die zwei Möglichkeiten, entweder über shop.jolla.com es für 49,90 € kaufen oder sich selber bauen, die Community-Version nehmen, wo halt keine Android-Apps laufen, kein Exchange-Support ist und diese Wortvervollständigung fehlt. Für insbesondere, wenn es halt nur das Zweitelefon ist, wird das wahrscheinlich alles ausreichen, insbesondere wenn man eventuell für das Gerät entwickeln will, nur oder einfach ein Zweitgerät.
Einfach mal antesten, ne?
Als das antesten kann ja auch will, sein. Ein Zweitgerät, das nur haben will, aber wenn man es als Hauptgerät verwenden möchte, dann sehe ich schon den Grund, es zu kaufen. Ja, ja. Dann kommen wir so noch ein bisschen zur Software, wie uns die gefallen hat, was da so läuft, was nicht läuft.
Also was mir richtig gefallen hat an dem Gerät, ist, dass tatsächlich das wahrscheinlich das schnellste Selfish OS Gerät ist, was ich bisher hatte. Inklusive auch einiger Ports. Ich hatte ja auch Nexus 5, das auch einen Spitzenklassenprozessor hatte, zumindest zur damaligen Zeit, mit einem Snapdragon 801. Und Das bisher schnellste Gerät war ja das Yola-Tablet, was ich hatte. Ist auch ein x86-Prozessor drin. Wundert mich also nicht. Aber das hier ist noch eine ganze Ecke schneller. Also selbst mit diesem Mittelklasse-Prozessor 650er Snapdragon merkt man schon deutlich, dass das Teil wirklich mit 4 Kernen dann läuft. Der Snapdragon hat zwar 6 Kerne, aber momentan sieht es so aus, dass nur 4 Kerne tatsächlich, also die großen Kerne angesteuert werden und die 2 kleineren Kerne wohl noch nicht freigeschaltet sind oder noch nicht benutzt werden oder zumindest für den Benutzer noch nicht sichtbar benutzt werden. Und man merkt es vor allen Dingen, wenn man Apps oder sowas startet. Das ist sofort da, die sind sofort da. Man merkt überhaupt keinen Unterschied mehr, ob man eine native App startet oder eine Android-App. Also da, die starten gleich schnell. Und also das ist richtig, richtig flott geworden. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig gut auch. Und auch Multitasking oder sowas, keinerlei Probleme gehabt, dass irgendwelche Anwendungen auf einmal geschlossen werden oder sowas. Das lief alles ohne große Probleme. Das, was Probleme dann macht, wenn es um Apps geht, was man relativ schnell merkt, sind spezielle Apps, die jetzt eine Webview eingebaut haben, weil diese Webview auf Qt WebKit basiert und alles, was irgendwie dieses Qt WebKit benutzt, läuft irgendwie schnarsch langsam im Zeitlupenmodus im Grunde genommen. Das trifft zum Beispiel auf die E-Mail-App zu, wenn du da einfach mal auf eine E-Mail drauf tippst und der dann einfach wischt, also oder diese Animation macht, wo er halt eben auf die E-Mail dann wechseln möchte, dann ist das alles so im Stottermodus und das dauert dann halt ein paar Sekunden. Und also immer, wenn irgendwie was mit WebView geladen wird, dann ist hier also Ende Gelände. Gott sei Dank ist es so, dass der Standardbrowser nicht auf diesem WebView basiert, sondern auf der Gecko Engine basiert und da gibt's das Problem nicht. Also Webbrowsen kann man da durchaus schon machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel meinen Webbrowser benutzen möchte, der ist quasi fast unbenutzbar, weil es halt alles ruckelt bis zum geht nicht mehr und das im kompletten Gegensatz zu den anderen nativen Anwendungen, die super schnell laufen und super flüssig laufen. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Fehler im Grafikkartentreiber, der dann behoben wird, weil wenn das Yola C oder das Yola eben das Xperia X in Sachen WebKit oder WebView schlägt in Sachen Performance, dann muss es am Treiber irgendwie liegen. Ja, ansonsten, du hast ja schon gesagt, das Display ist schön und hell und scharf und man kann es also auch ohne Probleme draußen ablesen. Das ist mir so aufgefallen, weil da gab es, glaube ich, das ein oder andere Mal schon ein Problem beim Yola C, wenn, ja, also wenn ich im Sommer draußen war und die Sonne drauf geschienen hat, dann hat man Probleme gehabt. Ich habe ja noch diese Folie auch noch draufgeklebt gehabt, diese Sicherheitsfolie oder Schutzfolie, die da drauf war und dann
ne, Unterschied war nicht Tag und Nacht. Also.
Ja, und hier ist es wirklich richtig hell. Ich habe sogar am Anfang ja gedacht, verdammt, das ist ein Bug, die haben die maximale Helligkeit eingestellt und es wird nicht mehr dunkler. Aber nee, also es hat der Sensor, der funktioniert, der Helligkeitssensor, der regelt auch, wenn ich jetzt hier das Licht ausschalten würde, regelt er sich auch runter, so dass das Ganze nicht allzu hell strahlt. Also das funktioniert auch. Aber ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass bei der minimalsten Helligkeitsstufe das Teil immer noch 2 oder 3 Stufen heller ist als das, was man bei Android dann hatte. Aber das kann vielleicht auch nur eine Einstellungssache sein. Ansonsten ist das Teil wirklich richtig, richtig gut hell und sichtbar. Ja, Double Tap hatten wir schon drüber geredet, habe ich aktiviert, kann man machen mit dem MCE-Tool, das muss man nachinstallieren und Befehl eingeben, dann funktioniert das und ich habe jetzt das Ganze auch schon, nicht eine Woche, aber sagen wir mal 4 Tage sowas im Betrieb und habe von der Akkulaufzeit her und von irgendeiner Beeinträchtigung sowas nichts gemerkt, aber wie gesagt, es gibt halt 2 verschiedene Panels und da kann es halt tatsächlich sein, dass bei dem einen Panel, also bei meinem, das wunderbar funktioniert und dass der andere mit dem anderen Panel da das Problem hat, dass es halt irgendwie vielleicht auch Akku frisst oder so. Ja, ansonsten, das glaube ich ein großes Thema, wo sich viele die den Kopf gekratzt haben. Ich bezahle fast 50 Euro für ein Gerät, das noch nicht mal Bluetooth kann. Das stimmt nicht.
Ne? Ja, das kann
da können wir, glaube ich, beide aus Erfahrung sprechen, dass das nicht stimmt, sondern Bluetooth funktioniert eigentlich wunderbar, oder?
Ja, also ich kann nachher noch dazu sagen, mein das Bluetooth ist die ganze Zeit an, weil es sich mit meiner Uhr pairt. Und auch Headset ausprobiert, funktioniert, und wenn die 2 Sachen gehen, kann ich jetzt nicht von es funktioniert nicht reden. Also das sind so die 2 wichtigen Sachen, die ich brauche, ab und zu mal ein Bluetooth-Headset aufsetzen, wobei ich habe jetzt nicht versucht, über das Bluetooth-Headset zu telefonieren. Ich habe es halt nur, um Musik abzuspielen, benutzt. Es hat ja dann auch noch einen, wenn es im Telefoniermodus ist, hat es ja Benutzer schlechte Qualität und sowas. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, ob es auch gut funktionieren würde. Aber die zwei Sachen, die ich brauche, tun. Und dementsprechend no problem hier.
Ja, also bei mir quasi dito. Ich habe das Teil auch benutzt, habe dann eigentlich fast ohne richtig darüber nachzudenken, gerade als ich die Migration gestartet habe von meinem Yola C, habe ich mir einfach mal die Kontakte, die jetzt nicht über meiner Nextcloud drauf waren, einfach mal per Bluetooth versucht rüber zu schieben, und das hat ohne Probleme funktioniert. Das heißt, Datenaustausch über Bluetooth geht. Jetzt am Wochenende habe ich es auch, vor ein paar Tagen habe ich es auch nochmal gemacht, habe ich ein paar Fotos rüber kopiert auf jemand anderes Handy per Bluetooth. Das hat auch wunderbar funktioniert. Mein Musiklautsprecher, beziehungsweise diese Desklamp, die ich habe, also diese Lampe, die gleichzeitig als Bluetooth-Lautsprecher fungiert, habe ich ausprobiert, konnte darüber meine Podcasts hören. Das hat also auch ohne Probleme funktioniert. Also ich kann auch nicht klagen. Bei mir funktioniert das Bluetooth auch wunderbar. Das Einzige, wo wir was sagen können, ist dazu, dass Leute berichtet haben, dass das bei ihren Audio-Entertainment-Systemen im Auto nicht funktioniert hat. Aber da höre ich auch von Leuten, die Android oder iOS benutzen, dass es da auch Probleme gibt mit den Audio-Entertainment-Systemen im Auto und der Bluetooth-Verbindung, oder dass sie mal abbricht, oder dass es da Probleme gibt mit den Kontakten und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wir werden Bluetooth-Updates noch bekommen, dass das vielleicht ein bisschen was stabiler läuft bei einigen Funktionen. Ich habe jetzt auch nicht alles bei Bluetooth getestet. Es gibt ja so viele Protokolle, so viele Funktionen, die Bluetooth anbietet, dass eventuell das eine oder andere dann vielleicht nicht funktioniert, was Spezielles. Ich glaube, das, was so am meisten auffallen wird, sind so Sachen Bluetooth im Zusammenhang mit NFC. Weil NFC ist zwar eingebaut, funktioniert allerdings nicht, weil der Treiber dafür zwar da ist, aber noch nicht im System angebunden ist. Also es gibt das Device schon, also wer sich ein bisschen damit auskennt und ausprobiert, der kann unter Linux natürlich unter /dev nachschauen und wird finden, da ist das NFC-Device, aber es gibt halt keine API, um das anzusteuern. Das fehlt also noch so ein bisschen. Und da gibt's ja auch so Chips, die dann irgendwie per NFC sich dann irgendwie mit dem Handy verbinden und dann über Bluetooth eine Verbindung aufbauen wollen oder sowas. Und das funktioniert dann nicht, weil halt eben NFC nicht funktioniert. Ja, ansonsten können wir sagen, ich habe ja gesagt, Stereo-Lautsprecher wunderbar, funktionieren super. Was auch gut funktioniert, ist der Kopfhörerausgang. Das Teil hat Gott sei Dank noch einen. Da kann man also ganz normale Kopfhörer anschließen. Und wenn man gute Kopfhörer hat, funktioniert das auch sehr gut. Was ich mir wünschen würde, wenn irgendein Yola-Entwickler da oder SafeJazz-Entwickler daran Interesse hat, wäre so ein Equalizer. Ich glaube, da gibt's sogar auch Equalizer-Plugins für eben Pulse Audio, wenn man die mit integrieren könnte, um dann eventuell noch für den einen oder anderen Song ein bisschen was mehr Bass rauszuholen an der einen oder anderen Stelle, um so ein bisschen zu kaschieren, dass man so schlechte Kopfhörer hat wie ich. Aber ansonsten ist das, glaube ich, auch solide, also funktioniert wunderbar. Telefonieren klappt damit auch. Also wer ein Headset benutzen möchte, mit Kabel angeschlossen, natürlich Bluetooth habe ich jetzt nicht ausprobiert, funktioniert auch ohne große Probleme. Wo wir, glaube ich, beim Telefonieren sind, ich weiß nicht, hast du das Telefon so richtig ausprobiert, die Anrufqualität oder so?
Ja, also ich habe schon über eine Stunde damit telefoniert, am Stück.
Und gab keine Aussetzer von der Qualität?
Nee, Aussetzer glaub ich nicht. Oder? Es gab ein ganz kleines so Hintergrundgeräusch, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt vom Telefon kam. Also das müsste ich nochmal nachtesten. War ja jetzt nicht unbedingt störend, aber ist mir aufgefallen. Hatte ich jetzt bei anderen Gesprächen mit dem Partner bisher noch nicht. Deswegen kann sein, dass es am Gerät liegt, kann aber auch, manchmal hat da das Netz auch mal einen schlechten Tag oder so. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber man versteht die Leute gut. man kann damit telefonieren. So. Ich war aus dem Telefon, ja, man kann damit telefonieren.
Eben, ja. Es kommt ja auch immer auf den Gesprächspartner an, was der gerade hat, ne? Das ist ja auch immer so das Problem, ne?
Gut, ich meine, ich kaufe mir ja kein Handy zum Telefonieren.
Ja, wir sind mittlerweile schon in der Zeit angekommen, wo wir sowas nicht fürs Telefonieren kaufen.
Deswegen ist es immer so, oh ja, es ist die Funktion, die man so mit am wenigsten verwendet. Aber es kann telefonieren und ich habe es tatsächlich mit jemandem schon eine Stunde, so wie mit dir jetzt, ja, man redet, man arbeitet am Rechner, man recherchiert im Netz, tut Dinge nebenbei und telefoniert halt noch oder quatscht halt. So in der Art habe ich schon ein Telefongespräch über eine Stunde geführt und habe halt so ein kleines, leises Knistern die ganze Zeit im Hintergrund gehört, wo ich gedacht habe, was ist das, so ein bisschen hat's genervt, aber nicht genug, um mich jetzt damit auseinanderzusetzen, woran es jetzt doch lag.
Also ich hatte die Erfahrung gemacht bei den Telefonanrufen, dass die, wenn ich es jetzt mal, aber ich muss es auch tatsächlich direkt mit dem JC vergleichen, anders hätte ich da auch keinen richtigen Unterschied hören können. Also die Qualität stimmt, die ist gut. Es ist aber deutlich besser, wenn man es direkt vergleicht mit dem JC, ist deutlich bessere Sprachqualität. Das liegt wahrscheinlich am Lautsprecher oben oder an der Hörmuschel oben, dass die einfach deutlich klarer den Sound oder die Wiedergabe rausbringt. Das andere, wo ich immer den Verdacht habe, beim Yola C hatte ich immer den Verdacht, da gibt's ja dieses, wie heißt das, bei BlackBerry nennt es HD-Audio, also diesen verbesserten UMTS-Modus oder wie es heißt, also wo die Leute noch kristallklarer hörst. Und ich hatte beim Yola C den Verdacht, dass das nicht aktiv war oder dass das Gerät das gar nicht unterstützt hat. Und hier jetzt beim Xperia X habe ich tatsächlich eine deutlich bessere Qualität beim Telefonieren. Also man hört den Gesprächspartner deutlich besser über die Hörmuschel. Das ist mir aufgefallen. Es ist aber jetzt nichts irgendwie außergewöhnlich gut, weil da habe ich auch noch bessere Geräte schon gehabt, was das angeht. Also gerade die alten Nokia-Geräte oder die alten BlackBerry-Geräte, die haben teilweise natürlich noch bessere Sprachqualität. Aber es ist also ein solides Gut, würde ich mal sagen, von der Sprachqualität. Es ist deutlich besser als beim Yola C. Also jeder, der ein Yola C hat oder hatte, der wird sich jetzt mit dem Xperia X richtig anfreunden können, was die Sprachqualität angeht. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Natürlich Signalqualität vielleicht. Wenn man sprechen möchte, macht es natürlich Sinn, dass man auch eine ausreichend gute Signalqualität hat. Und das ist auch eigentlich auf fast dem gleichen Niveau wie beim Yola C. Also ich hatte jetzt hier ein bisschen was bessere Verbindung als beim Yola C, was ich beide direkt nebeneinander liegen gehabt, im gleichen Netz eingebunden quasi. Und da war eben das Xperia X ein bisschen was besser als das Yola C, aber ansonsten gibt's keinen großen Unterschied, was das angeht. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass ich quasi 10 Minuten von der Innenstadt hier in Köln ein ja doch relativ schlechtes Signal, also kein volles Signal bekomme, sondern nur so ein gerade mal ein bisschen was unter der Hälfte so ein Signal bekomme, wenn man jetzt von Balken redet oder so. Hat mich so ein bisschen gewundert, aber andere Smartphones haben das auch, aber gibt natürlich auch wieder deutlich bessere Smartphones, die dann mit einer besseren Antennentechnik daherkommen und dann deutlich bessere Signale dann empfangen können. Aber das ist auch wieder solides Mittelfeld, würde ich sagen, und wer jetzt ein ganz normales iPhone hat oder ein ganz normales Samsung oder was anderes Android-Smartphone, der wird wahrscheinlich den Unterschied nicht merken. Ja, und so ein Antenna-Gate oder sowas ist mir nicht aufgefallen. Also egal, wie ich das Gerät gehalten habe, ich hatte immer den gleichen Empfang. Okay. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, hast du Spiele ausprobiert auf dem Gerät? Ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Zocker. Hab mir aber gedacht, für so ein Review musste ich mir mal ein paar Spiele installieren. Hab dann ein paar installiert, so zwei Spiele.
Ja, das Problem ist bloß, wenn du Android-Spiele installierst, brauchen die halt diesen komischen Play-Gedöns.
Also installierst du die falschen Spiele.
Ja, vielleicht.
Du musst die Spiele aus F-Droid nehmen, die funktionieren okay. Alle wunderbar.
Ja, da habe ich, nee, ich wollte.
Ein bisschen was Unbekannter, aber.
Genau, ich habe Real Racing 3 installiert und das Tutorial läuft super durch und danach, ich habe es nochmal auf einem normalen Android probiert, erwartet halt, dass du dich anmeldest und brauch halt diesen Play Play, wie heißt denn das dann? Keine Ahnung, Play-Gedönse.
Also Play-Gedönse braucht's. Play-Services Google. Wahrscheinlich und noch die Plays, Play-Games.
Warum das Play?
Also ich habe solche Spiele natürlich, habe ich natürlich vermieden.
Ja, okay, also wenn ich mal was spiele, ist tatsächlich so Autorennspiele, so, wo ich gedacht habe, aber das habe ich jetzt auch, ich könnte mal diesen Humble Bundle Store installieren, da habe ich noch viele Spiele auf dem Jolla C, habe ich das mal ausprobiert, hier habe ich es jetzt tatsächlich nicht benutzt. Ich habe tatsächlich, ja, den hätte ich mal noch ausprobieren können. Kann ich vielleicht noch machen, während wir hier gleich reden. Aber selbst dieses Rennspiel, das Tutorial lief okay. Also lief flüssig, vielleicht einen Tick weniger gut als auf meinem iPhone jetzt vorher. Aber flüssig, spielbar, ohne dass ich jetzt sagen würde, okay, es sieht total scheiße aus oder kann man nicht verwenden. Und das ist dann schon ein Spiel, was halt an der Grafik und CPU-Power hier einige Ansprüche hat. Und ich, während du jetzt gleich mal deine Erfahrungen sagst, kann ich jetzt hier nochmal kurz versuchen, den Humble Bundle Store zu installieren und mir noch was runterzuladen. Aber ich würde sagen, läuft gut. Also, obwohl, sagt schon Akkuzustand niedrig hier.
Ja, also ich hatte keinerlei Probleme, was Spiele angeht. Ich habe, wie gesagt, aus dem F-Droid Store mir die Spiele installiert. Die sind dann zwar auch teilweise 3D, aber sind vielleicht nicht so anspruchsvoll. Also ich werde für das richtige Review, was irgendwann mal kommen wird, aber wahrscheinlich erst nach den ersten zwei, drei Updates, werde ich dann natürlich noch ein paar richtige 3D-Spiele zocken. Also Asphalt 8 oder so heißt ja das Spiel, aber das sind paar Gigabytes, die man sich runterladen muss. Deshalb habe ich erstmal gesagt, nee, installiere ich mir ein paar andere Spiele. Angry Birds läuft natürlich, wichtiges, süchtiges, machendes Spiel. Funktioniert auch die Alternativen, die es da so gibt. Wie heißt die Alternative aus dem F-Droid Store? Also die ist ziemlich interessant für die Leute, die mal Angry Birds gegeneinander spielen wollen, zu zweit irgendwie. Das Spiel heißt Apple Flinger. Das passt ja auch zu Apple irgendwie. Das sieht halt fast genauso aus wie Angry Birds, funktioniert quasi nach dem gleichen Spielprinzip, nur man muss, man spielt so eine Art quasi so Tischtennis, man muss im Grunde genommen, auf der einen Seite hat man seinen Spieler mit dem, mit seinen Figurchen, die unten angeordnet sind, und dann hat man halt die Schleuder und die Mannequins, die man dann auf die gegnerische Seite und auf die gegnerischen Figürchen dann schleudern muss. Das heißt, man muss als erstes die meisten der Gegner da ausschalten und dann hat man gewonnen. Und das ist so ein Spiel, das kann man gegen die CPU spielen, wenn man möchte. Oder halt eben auch gegen einen echten Menschen. Auf einem Smartphone übrigens, was, glaube ich, auch nicht so geläufig ist, dass man so solche Spiele dann auch auf einem Smartphone mit mehreren Leuten zusammenspielen kann. Ja, ansonsten Galaxy Attack habe ich noch installiert gehabt. Das ist so ein, so ein Klon aus den Arcade-Zeiten. Wie hieß das damals noch? Dieses mit dem Spaceship, wo du dann und dann die Reihen von Alien-Ships, die immer eine Stufe runtergehen, die musst du dann abknallen. Naja, auf jeden Fall, einige Leute werden wissen, was ich meine. Das ist also so ein Space-Shooter, eher 2D-Spiel, aber das macht richtig Spaß. Ansonsten natürlich die Klassiker, die es unter Sailfish OS immer gibt, als native Games, Hebo, so ein puzzleartiges Spiel.
Das
genau. Und
aber das sind ja so, ja, auch so
kaum. Ja, das ist halt so kleine, wirklich so Casual-Game eher. Aber es gefällt mir halt ziemlich gut. Und ich glaube, der Klassiker
auch zu süchtig machend.
Genau, richtig süchtig machend ist auch, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausspreche, Hippopotamus. Das ist, glaube ich, ein sehr geiles Spiel. Also ich finde das richtig gut. Man hat halt so ein Hippo, dass man halt, das springt dann halt auf solchen verschiedenen Ebenen rum und man muss das Smartphone halt drehen, um halt Hippo dann auf die verschiedenen Ebenen drauf jumpen zu lassen. Und das Geile an dem Teil ist halt nur, wenn du ein Leben verlierst, dann furzt es sich erstmal wieder nach oben. Und das ist halt das krasse, lustige. Also es macht auch süchtig, das Spiel. Ja, die Spiele sind jetzt das sind so die meisten Spiele, die ich ausprobiert habe. Es gibt noch ein paar Spiele, die kann ich empfehlen, die sind interessant für die Leute, die vielleicht so ein bisschen mal was lernen wollen. Auch es gibt auch Lernspiele, nativ unter Sailfish S, habe ich jetzt gemerkt.
Ja.
Eines davon heißt Sail Countries und da kann man so ein bisschen mal ein bisschen was lernen über verschiedene andere Länder, was so, was ist die Hauptstadt von Haiti oder so und solche Geschichten halt. Kann man da, oder wie, oder welche Stadt oder welcher Staat ist größer oder welche Flagge gehört jetzt zu welchem Land und solch.
Ja,
das ist halt so ein Spiel, wenn man was lernen möchte.
Ja, das darf man nicht mit mir spielen. Genau. Ich habe auch so ein Lernspiel, was leider komischerweise unter Sailfish X nicht funktioniert und am normalen Sailfish auf dem C und auch davor auf dem Jolla 1 hat super funktioniert, heißt Touch and Learn. Ist super, wenn man Kinder hat, weil da ist so ein Zählspiel zum Beispiel. Man sieht dann, hier sehe ich es jetzt leider nicht, aber normal würde man sehen, da sind dann irgendwie drei Äpfel oder so und die Kinder müssen die zählen und dann auf die drei klicken. Oder bis 20 zählen oder Uhrzeit lesen oder Wörter lesen und dann das Richtige, also sie sehen was, tippen es dann an. Oder eine Farbe sehen und dann das richtige Wort dazu antippen. Und das ist absolutes geil, simples Spiel, sehr toll gemacht, aber zu meiner Enttäuschung funktioniert es unter Sailfish X nicht, weil es zeigt die Bilder nicht an. Ich kann jetzt hier zwar auf 2 und 3 tippen, aber wenn ich nicht sehe, wie viele Äpfel, Birnen, Dinger da sind,
ja, ist das ist halt blöd, schlecht. Das stimmt, ja.
Und es funktioniert so toll unter Jolla C und auf dem Jolla 1 quasi und hier nicht.
Jetzt weiß Vielleicht ich nicht. Kommt noch ein Update von dem Spiel und dann funktioniert das auch. Also was mir aufgefallen ist bei einem Spiel, nee, bei zwei Spielen, das war dieses Sail Dash, also auch ein natives Spiel. Das ist so ein, da muss man auf dem Touchscreen drauf tippen, um halt irgendwie den Läufer schneller laufen zu lassen. Da ist es so, dass es Skalierungsprobleme gibt. Also da ist man auf diese Full-HD-Auflösung noch nicht so richtig optimiert. Und das andere ist das Pokéfish. Das ist dieses verrückt machende Spiel, wo du da durch die Röhren so einen Fisch leiten musst. Und jedes Mal, wenn du drauf drückst, dann schwimmt da ein bisschen was höher. Und das ist auch, hat auch Skalierungsprobleme. Das heißt, das spielt sich, das skaliert zwar komplett auf das Display, aber spielt sich nur im oberen Drittel des Displays ab und hat dann da auch so ein paar Probleme. Die anderen Spiele hatte ich jetzt keinerlei Probleme, was das angeht, aber es kann durchaus sein, dass es da bei dieser Full-HD-Auflösung noch ein paar Skalierungsprobleme gibt, weil bisher gab es ja, glaube ich, die höchste Auflösung bei den Smartphones war 720p beim Jolla C. Und da gab es halt das Problem nicht. Also gerade bei Spielen, die etwas älter sind, die dann noch nicht diese neuen UI-Elemente von dem Sailfish OS SDK benutzen, wo das eben auch ohne Probleme skalieren sollte, da kann das durchaus noch der Fall sein. Genau. Ja, was ich dann auch noch getestet habe, war USB-OTG, weil das Xperia X kann das ja auch. Und da war ich erstmal ein bisschen was enttäuscht, dass zwar das Gerät erkannt wurde, nachdem es eingesteckt wurde, allerdings habe ich das nur gemerkt, als ich dann im Terminal nach dem Device gesucht habe. Das heißt, da muss man sich was nachinstallieren, damit man zum Beispiel USB-Sticks oder diese Adapter-Sticks jetzt höre ich im Hintergrund Musik.
Ja, ich installiere, ich habe gerade CameraGaddon installiert.
Ah.
Sehr und muss jetzt hier unbedingt
also spielen. Spiele funktioniert.
Spiele funktioniert, jetzt gucken wir mal. Genau, wenn das Auto jetzt auch gleich losfährt hier. Rennen. Oh ja, Bus. Immer G. Aber ich kann auch mal den Ton ausmachen. Wie geht der Ton aus? Ach so, da, falsch rum.
Naja, auf jeden Fall, USB-OTG funktioniert nicht direkt standardmäßig. Also es wird nicht direkt automatisch was gemountet, wenn ich einen USB-Stick anschließe oder einen Adapter für Speicherkarten oder sowas anschließe. Aber es gibt unter dem Open Repos auch wieder ein Paket, nennt sich USB-Stick Utils. Das erzeugt auch irgendwie kein Icon oder sowas, sondern das muss man einfach mal installieren. Und danach, wenn man den USB-Stick ansteckt oder sowas, wird er automatisch wie eine Micro-SD-Karte eingebunden in das System. Und man kann mit dem Dateimanager dann unter /media/USB-Stick reingehen und findet dann den Content des USB-Sticks dort oder des Speicherkartenlesergeräts oder was auch immer dann da angeschlossen hat. Das ist natürlich nicht notwendig, wenn man zum Beispiel eine Tastatur aus welchen Gründen auch immer per USB-OTG anschließt, dann funktioniert das natürlich direkt. Da braucht man also, da muss man eventuell nur die Sprach- oder das Layout der richtigen Tastatur nochmal einstellen. Das kann man unter den Einstellungen machen, weil dort gibt es halt die Möglichkeit, separat einzustellen, was für ein Layout die virtuelle Tastatur haben soll und die richtige Hardware-Tastatur. Ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist. Ansonsten habe ich USB-OTG noch nicht so richtig anderweitig getestet. Da gibt's ja noch crazy Sachen, die man da irgendwie mitmachen kann. Achso, eins noch, Mauszeiger ist immer noch nicht da. Das heißt, wenn ihr versucht habt, per USB-OTG eine Maus anzuschließen, das funktioniert zwar, die Maus wird wahrscheinlich auch erkannt, aber ihr werdet keinen Mauszeiger sehen. Also bringt das relativ wenig. Ja, das sind so die Sachen, die ich ausprobiert habe und so, glaube ich, so der Ersteindruck, den ich so habe. Also insgesamt, glaube ich, ist das ein rundes System, würde ich sagen. Also hat mich überrascht, weil ich ja eher doch genörgelt und gemeckert habe, auch eher lautstark, als ich gehört habe, dass da nur eine Beta-Version auf das Xperia X kommen sollte und ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe.
Ja,
aber
ja.
Jetzt war es dann doch nicht so schlimm und einschneidend, wie ich das so gehofft habe, wie ich das befürchtet habe, weil die Akkulaufzeit ist gut. Also da ist jetzt nicht so irgendwie wie beim Yola 1, wo auch eine Beta-Version war und der Akku einfach innerhalb von wenigen Stunden leer war, sondern hier ist die Akkulaufzeit gut, Kamera, naja. Da gibt's halt noch die Probleme, aber erst einmal kann man auch relativ gute Fotos mitschießen. Sound funktioniert, Bluetooth funktioniert auch, Telefonieren funktioniert, Webbrowsen funktioniert, die ganzen Programme funktionieren und alle die Datenmigration und so, also die ganzen Daten konnte ich rüberkopieren vom Yola C ohne Probleme. Meine Nextcloud funktioniert wunderbar, die Anbindung im Kalender mit Kontakten. Was habe ich da noch? Weiß ich gar nicht. Habe ich die Dropbox eingebunden? Ich glaube noch nicht. Aber Dropbox soll mittlerweile auch funktionieren, auch mit der neuen API. Da gab es ja die Umstellung vor ein paar Tagen, glaube ich. Und das funktioniert also auch. Und ja, also insgesamt bin ich doch etwas positiver überrascht, als ich gedacht hätte. Für eine Beta-Version läuft das schon ziemlich ordentlich. Wie gesagt, die Probleme können wir ja nochmal kurz ansprechen. Ich glaube, das meiste haben wir angesprochen, also das mit dem Qt Web View, dass da die Programme ein bisschen ruckeln, ist so ein bisschen nervig. Das mit der Kamera, dass also da irgendein Fehler im Treiber ist, so dass das nicht immer scharf stellt richtig. Und Videoaufnahmen in 4K irgendwie gemacht werden anstatt Full HD und dass die dann nicht immer flüssig klappen, ist natürlich dann auch klar. Und Audioaufnahmen bei Videoaufnahmen klingen wie Darth Vader. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt gehabt. Was so ein bisschen kleiner Nervfaktor sein könnte für den einen oder anderen, der YouTube-Videos mal anschauen möchte auf dem Gerät, das machen wir ja auch manchmal, ist, dass die nicht richtig flüssig laufen. Also alles, was so über 360p läuft, läuft merkbar nicht flüssig. Und ich vermute ganz einfach, dass da irgendwie das Hardware-Decoding noch nicht so richtig funktioniert. Und das ist jetzt egal, ob ich das im Webbrowser laufen lasse oder eine von den nativen YouTube-Apps benutze. Da ist halt das Problem, dass die Videos nicht flüssig laufen. Und ich habe jetzt auch einen USB-Stick hier angeschlossen gehabt und versucht, da ein Video von laufen zu lassen. Das lief genauso ruckelig, war jetzt Full-HD-Video. Und ich gehe also davon aus, dass das alles über die CPU irgendwie läuft und noch keine GPU-Beschleunigung da ist und hoffe, dass das dann doch relativ schnell noch kommt. Ansonsten, Formate, da gibt's natürlich eine Einschränkung, auch bei der bezahlten Version gibt's zum Beispiel keinen VP9-Codec-Support oder H.265 beziehungsweise HEVC-Support. Die werden also nicht unterstützt, die Videos, wenn man die abspielen möchte eventuell. Ja, ansonsten NFC haben wir angesprochen. Du hast jetzt hier noch reingeschrieben, es gibt einen langsamen GPS-Fix.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gegenteil.
Echt?
Ich habe einen superschnellen GPS-Fix. Ich habe
Okay. Das
GPS
vielleicht
zwei oder dreimal getestet
hier. Oh, mein Akku ist
leer
alle.
Dein Akku ist gleich leer.
Ah, Hilfe. Und ich habe jetzt ein ganz warmes Gerät, weil ich jetzt die ganze Zeit Autorennen gefahren bin. Aber also Autorennen fährt sich total gut. Kann ich sagen hier.
Nice.
Kann man machen. Ja, kann man machen. Habe ich schon erwähnt, dass man das machen kann. Und es wird total heiß, das Auto. Nee, nicht das Auto. Nicht das Auto wird heiß, das Telefon wird heiß.
Das Gerät wird wahrscheinlich warm.
Das,
ja, ja.
Das Gerät wird warm dabei.
Es benutzt wahrscheinlich.
Und ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt, das Spiel. Darf man wahrscheinlich auch keinem erzählen hier. Also, wer Carmageddon kennt, wird wissen, warum.
Ja.
Oh Gott, ich sollte ausmachen. Tut mir leid. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie kommt man denn hier raus? Kommt man überhaupt raus? Ich komme hier gar nicht.
Jetzt in Not einfach von oben nach unten wischen, dann
ja,
schließt ja das komplett.
Wieso laufen die Leute denn auf mein Auto drauf? Sind die doof?
Naja, auf jeden Fall GPS fix. Ich hatte das getestet 2-3 Mal. Hatte ich recht schnell. Ich hatte auch davon gehört, dass einige Leute gerade mit Android-Apps Probleme hatten mit GPS. Aber ich habe das GPS angeschaltet, die Android-App
welchen
angemacht.
Modus hast du denn?
Ich habe Standard. Ich habe nichts geändert. Also ich habe die Standardeinstellungen drin gelassen. Und ich habe dann, ich habe jetzt das den GPS-Fix noch nicht getestet. Es gibt da so ein GPS-Fix-Test-Gedönse. Ich habe einfach die ganz normale USM-End, also diese freie OpenStreetMap-Lösung, die Android-Lösung übrigens, gestartet. Und das hat sofort meinen Standort herausgefunden, hat sogar herausgefunden, wie ich gerade stehe. Das heißt, hat also diesen Sichtkegel angezeigt. Es ist interessant, das sieht so aus wie bei den alten Metal Gear Solid Spielen. Auf dem Teil fühlt man sich direkt zu Hause. Naja, auf jeden Fall kann man dann sehen, wann und wo und wie ich auf dem Lokus sitze und welche Richtung ich dann schaue. Also das hat wunderbar funktioniert, aber natürlich nur im Freien. Wenn ich hier drinnen das Teil anmache, dann klappt es natürlich nicht. Also ich muss zumindest auf den Balkon oder sowas gehen, dann habe ich einen schnellen Fix. Aber das habe ich bei allen meinen Geräten, egal was für ein Gerät ich jetzt hier benutze. Ich habe ja auch ein BlackBerry oder sowas. Da habe ich auch das Problem, dass im drinnen ich da keinen GPS-Fix finde, sondern da muss ich wirklich im Freien sein. Ansonsten gibt's da nichts.
Also drin geht's eigentlich, wenn er irgendwie WLANs oder so in der Nähe findet, findet er mich relativ schnell, aber sobald ich irgendwie raus bin, bin ich immer in Kassel in irgendeinem See. Also
oh.
Immer. Es ist ja. So, scheint die Mitte von Deutschland zu sein oder so. Er nimmt dich dann, also egal, ob ich jetzt Google Maps aufmache oder hier Maps oder so, ich bin immer in Kassel in einem See. So, und das dauert dann 5 Minuten manchmal, bis ich einen GPS-Fix habe und das ist halt zum
das ist dann natürlich
täglich.
Hast du denn die
Navigieren einfach nicht möglich? Und ich habe jetzt eigentlich alle Einstellungen mal durchprobiert. Ja, also kannst ja.
Also es klingt eher für mich, als ob es nicht RGPS benutzen würde oder irgendwie vielleicht keine Verbindung per Mobilfunk bekommt, um RGPS machen zu können, um die Liste zu aktualisieren.
Nee,
klingt also eher danach.
Ich habe ja unterwegs Internet, also ich kann ja surfen in der Zeit, aber er kriegt halt keinen GPS-Fix. Und genau, und ich habe jetzt, was habe ich denn gerade eingestellt? Nee, Internetfreigabe ist nicht das richtige Standort. Genau, du hast ja die Möglichkeit zwischen hochgenauer Positionsbestimmung, Batteriesparmodus, exklusiver Gerätemodus oder individuelle Einstellung. Und ich hatte erst Batteriesparmodus und da fragt er ja dann irgendwie Mozilla-Datenbanken irgendwie ab. Wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, oder halt hochgenaue Position, dann sollte halt wirklich, ja, RGPS benutzen.
Okay.
Aber beides hat mich nicht zum Erfolg geführt. Also
ich habe bei mir nichts eingestellt gehabt, beziehungsweise da steht es standardmäßig auf exklusiver Gerätemodus. Und da steht drunter, dass es das GPS des Gerätes und Informationen über Mobilfunkmasten zur Positionsbestimmung verwendet.
So. Also jetzt
und
hat
dieser Modus verbraucht keinerlei Daten, steht da auch drunter.
Ja. Okay.
Was
ich habe es jetzt gerade wieder getestet. Also es ging tatsächlich komischerweise. Jetzt ich war erst in wieder Kassel. Also ich habe mal Google Maps aufgemacht, Kassel. Hat jetzt so 20 Sekunden gedauert, dann hat er mich hier jetzt gefunden, wo ich bin und da ich gerade wahrscheinlich nicht genug Satelliten sehe, muss es anhand von ja, WLAN-Daten oder sowas passiert sein. Ja, also das war okay, aber ich hatte auch teilweise schon, dass du echt minutenlang gewartet hast, bis er mich da aus Kassel, aus diesem See in Karlsaue irgendwo rausholt. Und das ist halt irgendwie ziemlich nervig.
Ja,
aber
das ist dann nervig.
Wissen,
ja, es ist interessant, dass es bei mir funktioniert.
Ja. Ja. Und was du hast,
vielleicht habe ich bessere Satelliten
Geräte
hier. Und ich habe ein anderes Gerät, das kann natürlich auch sein.
Ja, ich habe vielleicht doch ein Montagsgerät.
Das kann durchaus sein. Also das kann man nicht ausschließen. Aber es kann natürlich auch sein, dass, aber wenn, ja, normalerweise müsste er, weil es gibt ja diese AGPS-Listen und dann lädt er sich das irgendwie runter, glaube ich. So funktioniert das technisch. Und wenn es vielleicht out of date war, dann dauert es ein bisschen länger, bis er sich von den GPS-Satelliten das runtergeladen hat. Aber
das kann nicht sein.
Das macht er ja auch nur einmalig. Das macht er aber nicht immer. Ne? Das ist halt, wenn du es dann immer hast, dann ist das irgendwie seltsam, ja.
Nee, also ich habe das regelmäßig. Also ich mache die App auf.
Ich kann es nochmal, ich werde nochmal ganz genau testen, aber ich hatte jetzt bei meinen 3 Tests, die ich gemacht habe, wo ich einmal bei mir auf dem Balkon war, das war beim ersten Mal, und ansonsten ein bisschen durch die Stadt rumgelaufen bin, keinerlei Probleme, was das angeht. Da hatte so sofort mein Signal. Ich hatte also es angeschaltet in der UI quasi im Event-Screen, meinen Standort eingeschaltet und habe dann die Android-App aufgemacht, jetzt in dem Fall OSM-End, und ich hatte sofort meinen Standort da. Also er hat sofort, als die App gestartet war, war mein Standort schon da.
Okay, das will ich auch haben.
Ich landete also nicht in irgendeinem See.
Das ist echt witzig. Ich mach das Ding auf und bin in Kassel in einem See. Tja. Für Minuten.
Ich kann es ja jetzt auch noch mal versuchen, aber hier drinnen habe ich, wie gesagt, sowieso ansonsten keinen, also nie empfangen, was das angeht. Und dann schauen wir mal. Maps. OSM-End. Und dann bin ich immer gespannt, ob es mich findet. Na gut, ich bin jetzt auch im WLAN drin. Vielleicht benutzt es dann die WLAN-Dinger.
Ja, also eigentlich sollte es dich trotzdem finden.
Ja, und es hat mich gefunden. Es öffnet direkt an der richtigen Position auch. Ah, okay. Jetzt sagt es mir, Standort noch nicht ermittelt. Okay.
Nee, also
jetzt versucht es jetzt.
Echt, ich kann hier, jetzt habe ich gerade eine OpenStreetMap-App probiert und es ist echt gut, es hat nur 10 Sekunden oder 8 Sekunden gedauert, aber ich lande immer zuerst in Kassel in dem See. Ich kann machen, was ich will. Das scheint die Mitte von Deutschland zu sein. Oder es ist eingecodet, dass es die Koordinaten sind, die er erstmal immer nimmt. Aber ich weiß ja nicht, wo er die herkriegt. Also, okay. Vielleicht kann uns ja auch ein Hörer da aufklären und hat da mehr Insights oder so. Würde mich auch mal interessieren. Also das ist für mich...
Ja,
das
ist interessant. Ich hatte da auch noch andere Sachen gelesen, dass Leute Probleme mit Android Navigations-Apps hatten, die überhaupt kein Signal bekommen haben, solange du nicht eine native Map-App geöffnet hast. Vielleicht kannst du es bei dir auch mal ausprobieren oder hast du es schon mal
ausprobiert? Also es geht, ich habe jetzt sowohl das eine als auch das andere ausprobiert, deshalb jetzt habe ich Map gerade auf, ist eine native App. Bin auch erst in Kassel in diesem See gelandet, dann jetzt hat er mich hier an der richtigen Position gefunden, aber ich kann die auch zumachen und Google Maps benutzen oder hier Maps, das ist immer das gleiche. Immer der gleiche Effekt. Also da, ich sehe da keinen Unterschied.
Ja, okay, jetzt hier drin kriege ich auch überhaupt keine Standortermittlung. Da kriege ich nur mit der nativen App Pure Maps kriege ich eine WLAN-Triangulation. Und es findet zumindest den richtigen Stadtteil, glaube ich.
Mich hat er
auf die richtige Straße.
Also mich hat er fast an der richtigen Stelle irgendwie, ja, sagen wir mal 10 Meter.
Es hat sogar die richtige Straße gefunden. Es hat mich gefunden. Aber jetzt bin ich mir nicht, aber die native App findet mich und die Android-App nicht, da kann ja irgendwas nicht stimmen dann.
Okay, muss man nochmal durchtesten.
Muss man durchtesten, vielleicht liegt es wirklich an einem Problem irgendwo in dem, kann ja durchaus sein, dass da ein Problem irgendwie, das wäre ja nicht das erste Mal, weil das Problem mit GPS und dass bei nativen Apps direkt irgendwas anzeigt und bei Android-Apps gar nichts anzeigt, gab es ja schon mal, dass es da nicht richtig weitergeleitet wurde. Ja, ansonsten, Datenmigration hatten wir geredet, kann ich nochmal kurz abfrühstücken. Ja. Also da gibt's Anwendungen, also meine Anwendungen, WebCat und Noto beispielsweise haben Backup-Manager, da kann man einfach exportieren und dann auf dem neuen Gerät die Daten rüberkopieren, importieren. Das sind ganz normale TGZ-Archive. Kalender, Kontakte per Nextcloud, kein Problem. Ansonsten kann man sich ja /local share, also beziehungsweise .local, Share auf dem Gerät dann dem JLC bedienen und die Config-Dateien rüber kopieren, genauso /.config. und die Konfigurationsdateien rüber kopieren. Da habe ich zum Beispiel die Podder, die ganze Konfiguration dann rüber kopiert, um meine Podcasts dann alle rüber zu kopieren, beziehungsweise die ganzen Abonnements vom Podcast rüber zu kopieren. Android-Anwendungen ist ein bisschen was komplizierter. Ich habe das mit Signal geschafft. Also Signal, der Messenger oder ein Messenger, einer der Messenger, der zum Beispiel, den zum Beispiel Edward Snowden empfiehlt. Dort habe ich es auch geschafft, die Sachen rüber zu kopieren. Da muss man ein bisschen drauf achten, wie man das macht. Die liegen unter /data/data rum und da sind dann alle Android-Anwendungen mit ihren Konfigurationsdateien und Caches und so weiter, die da rumliegen. Und die kann man auch nur als Root kopieren, die Sachen. Und dort muss man bei Signal darauf achten, dass man zum Beispiel nur die Schlüssel eventuell kopiert, wenn man sie braucht und wenn man keine neue erzeugen möchte. Und die Konfigurationsdatei rüber kopiert. Wenn man versucht, die Datenbanken rüber zu kopieren, hatte ich das Problem, dass die Anwendung dann gecrashed ist am Start. Und deshalb konnte ich nicht die alten Konversationen mit rübernehmen. Aber die Schlüssel und die Konfigurationsdateien konnte ich mit übernehmen. Also das hat wunderbar funktioniert. Ansonsten, was es nicht gibt beim Selfish X und beim Yola C, glaube ich, gibt, ist die Bluetooth-Datenübertragung. Die habe ich jetzt hier nicht gefunden. Es kann natürlich sein, dass das deaktiviert ist, weil halt Bluetooth-Support hinlänglich als noch nicht fertig gilt, dass man das da noch nicht drin hat. Oder weil es einfach nicht unterstützt wird. Das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht eines dieser Protokolle ist, die nicht unterstützt werden. Aber man kann Kontaktdaten zum Beispiel einzeln rüber kopieren per Bluetooth. Das habe ich gemacht. Das funktioniert ohne Probleme. Ja, das ist so die Migration im Schnelldurchgang. Ansonsten, was ich nicht gemacht habe, ist es E-Mail-Accounts oder sowas. Die habe ich komplett neu eingerichtet. Die habe ich dann nicht versucht zu migrieren.
Ja.
Hätte man auch machen können, aber hatte ich jetzt keine Lust.
Also ich habe gar nichts migriert. Ich habe wirklich alles neu eingerichtet. Ja. Und hat auch funktioniert natürlich.
Ja. Ja, also ich habe die Anwendung, die ganzen Apps, muss ich sagen, auch alle nachinstalliert. Ich habe nur die Konfigurationsdateien der Apps vorher rüber kopiert gehabt und nicht irgendwie versucht, irgendwie die App-Installation auch noch rüber zu kopieren, sondern wirklich auch alle Apps nachinstalliert. Das gilt auch für Signal beispielsweise, Android-App, die ich dann auch einfach nachinstalliert habe und dann später erst die Config-Dateien reingepackt habe oder rübergeschoben habe.
Apropos Android-Apps, wie beziehst du denn Android-Apps? Also gut, du hast einmal schon F-Droid gesagt, aber...
F-Droid, wenn ich eine andere Android-App brauche, also Signal beispielsweise, da gibt es jetzt einen offiziellen Link auf der Webseite, kann man sich eine APK direkt runterladen, die habe ich mir von dort runtergeladen. Ansonsten doch tatsächlich meistens F-Droid und wenn irgendwas nicht auf F-Droid ist, dann gibt's ja noch diesen Aptoid Store, den ich auch installiert habe. Und wenn's dort nicht ist, dann habe ich wirklich auch noch den Yalp Store installiert und das ist ein Store, der auf Google Play zugreifen kann, auf den Play Store zugreifen kann. Entweder mit einer Fake-ID oder auch mit seinen eigenen Login kann man da reingehen. Und kann sich dann auch APKs runterladen und installieren. Nur Play Store versuche ich dann zu vermeiden, weil ich habe auch keine Play Services drauf installiert und die sind ja auch standardmäßig nicht dabei. Und deshalb versuche ich den Play Store so weit wie möglich zu vermeiden. Außer ich weiß, dass diese App jetzt beispielsweise Ghost Commander ist so ein netter Dateimanager, der über SMB auch Sachen verbinden kann und SFTP sich verbinden kann. Und da weiß ich, dass eben die F-Droid-Geschichte zwar wunderbar funktioniert auch, aber die Plugins nicht kompatibel sind mit der im F-Droid-Store eingebundenen Software und dann die im Play-Store dann besser funktioniert mit den Plugins für SMB und SFTP. Deshalb habe ich die von dort besorgt. Aber ja, das sind so die Quellen, die ich benutze für Android-Software. Vorteil noch von Aptoid ist, dass dort automatisch eine Softwarequelle eingebunden ist, die nur kompatible Software mit der Alien Dalvik Android Runtime auf Selfish OS bietet. Und anderer Vorteil von F-Droid ist, dass da sowieso fast nur freie Software zur Verfügung ist und dass die Software alle mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit auch auf Selfish OS mit der Alien Dalvik Android Runtime funktioniert.
Ja, bis auf man lädt sich so Sachen runter wie Nextcloud, Android-App, die crasht einfach direkt. Zumindest
gibt's
die neue
die in
Version.
F-Droid? Ich glaube, die gibt es nicht in F-Droid,
doch,
oder?
Doch, ich glaube, die gibt es in F-Droid. Ich glaube, ich höre
direkt, direkt mal ausprobieren und dann gucken, ob es bei mir funktioniert.
Du meinst, weil ich ein Montagsgerät
habe?
Ja, vielleicht. War ein bisschen komisch. Aber ja, ich benutze auch, genau, ich habe auch diesen Yelp-Store entdeckt, mit dem man halt genau APKs direkt vom Android-Store runterladen kann, Play-Store runterladen kann und sich dann halt installieren kann. Und ja, sonst gibt es ja immer noch die eingebauten. Und was man auch noch erwähnen kann, ist native Apps. Gibt es natürlich über den eingebauten Java-Store, aber ansonsten gibt es auch noch andere Paketquellen von OpenRepos. Und da gibt's entweder Warehouse, und du hast gesagt, da gibt's jetzt auch mittlerweile noch einen neuen Store, den man verwenden kann, den Storeman. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, genau. Aber der ist wohl cooler.
Ja, der ist einfach die bessere Variante vom Warehouse. Das Warehouse ist ja auch schon seit Anbeginn nicht richtig weiterentwickelt worden, und Storeman ist jetzt mehr nativ angelegt an den Yola Store auch von der Bedienung her. Und ist deutlich schneller, was das Herunterladen und Einbinden von Paketquellen angeht. Und man kann sich sogar anmelden. Also da gibt es eine Login-Möglichkeit, und dann kann man Kommentare direkt nativ in dem Storeman schreiben. Da muss man also nicht immer auf die Webseite gehen, um irgendwelche Kommentare schreiben zu können.
Okay.
So, meine Nextcloud-App habe ich gerade installiert und trage gerade meine Daten für mein Dingens
ein. So weit bin ich gar nicht gekommen. Okay, dann habe ich.
Ja, siehst du mal. Hast du wirklich?
Also ich habe die aufgemacht und die ist gleich abgeschmiert und ja, weiß auch nicht. Aber sowieso Nextcloud müsste eigentlich nativ drin sein, was ich ein bisschen komisch finde, weil ja Dropbox und weiß ich nicht, Microsoft oder irgend so Geräte kann man gleich eintragen und hat sie dann nativ im Gerät. Und kann von dort auch dann noch Backups machen und sowas alles, während Nextcloud leider nicht dabei ist, finde ich ein bisschen schon fast ein Armutszeugnis, dass das nicht dabei ist.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, also das stimmt schon. Also wir haben, also Nextcloud habe ich ja angebunden für CalDAV und CarTAV. Das geht mit CalDAV und CarTAV Support. Aber was ich ein bisschen seltsam finde, ist tatsächlich, dass es eben Dropbox gibt und Microsoft OneDrive gibt als Anbindungsmöglichkeit für Dateien, die dann auch in der Galerie direkt erscheinen, wo man dann Videos und Bilder direkt reinkopieren kann. Aber Nextcloud eben nicht. Das müsste also unbedingt noch reinkommen. Übrigens, meine Nextcloud-App funktioniert. Ich habe mich gerade mit meiner Nextcloud verbunden. Okay. Und kann jetzt Daten sehen. Ich benutze die Nextcloud aber nicht für den Datenaustausch, deshalb nützt das nicht viel, aber zumindest funktioniert es. Kann auch sein, dass es eine neue App ist, weil die haben vor kurzem
am
18.10. Version 2.00 Final rausgegeben.
Genau.
Und die habe ich gerade installiert.
Okay, und ich habe noch eine Beta-Version, glaube ich, installiert gehabt.
Vielleicht liegt's daran.
Ich glaube, die hieß noch Beta. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also wofür ich die Nextcloud-App auf iOS oder auf Android benutzen würde, ist, um automatisch Bilder hochzuladen. Also immer, wenn ich ein Bild mache, dann sollte er das Bild halt automatisch bitte in die Cloud laden, damit ich halt ein Backup davon habe und sie auch eventuell teilen kann. Oder wenn man ja doch mal, okay, machen normale Leute vielleicht nicht, aber wir jetzt hier vielleicht schon öfter mal sein Gerät flashen mit irgendwas anderem, dann sind die Sachen halt weg. Und deswegen habe ich das ganz gern und war halt enttäuscht, dass das irgendwie nicht drin ist.
Ja. Also ein Workaround gibt's dafür. Das habe ich auf dem Yola habe ich das damals gemacht, auf dem Yola 1. Da habe ich SyncThing ausprobiert. Das ist ja eine Möglichkeit, um Daten auszutauschen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist ja eine ganz normale Linux-Binary, die in der Kommandozeile läuft. Und dort kannst du dann die Ordner einfach freigeben und alles Neue wird dann einfach rüber synchronisiert, sobald du ein Netz hast. Da kannst du auch einstellen, dass du zum Beispiel deinen Bilderordner oder deinen Kameraordner dann automatisch synchronisieren möchtest. Und das funktioniert, das hatte damals funktioniert auf dem Yola 1. Auf dem Xperia X habe ich es noch nicht gemacht, werde ich aber vielleicht mal machen. Vielleicht mache ich sogar ein kleines Tutorial für die Leute, die das interessiert. Ansonsten wünsche ich mir natürlich auch, dass es eine Nextcloud-Integration gibt, damit man das automatisch in der hübschen GUI verpackt dann machen kann.
Ja, dann ja, Podcatcher, wir machen ja auch einen Podcast. Also sowohl, es gibt also wohl den G-Podder, den gibt es schon länger auch als native App. Jetzt habe ich aber auch gesehen, es gibt auch ein Programm, das nennt sich Podcatcher. Habe ich auch gesehen, dass Radetux und Binärgewitter in der Beschreibung mit drin sind bei den Bildern. Ist also klar mein Favorit jetzt, mein Lieblings. hallo, wenn du das gerade hörst, du das entwickelst. Ich habe leider den Namen nicht mehr oder Nickname mir leider nicht gemerkt. Vielen Dank. Schön, dass du uns hörst und ich finde dein Programm total toll. Ich hätte jetzt natürlich noch gern, Podcatcher benutzt dann halt den Medienplayer, um die Sachen abzuspielen. Ich bräuchte eigentlich noch so einen, ja, Podcatcher, der das auch abspielt und wo ich auch so einen Sleep-Timer setzen kann. Also,
okay.
Ja, ich höre Podcasts.
Pro-Tipp.
Ja.
Es gibt eine App, die nennt sich, Sleep-Timer-App, ne, wie hieß die? Slumber heißt die App.
Ja.
Und da kannst du einstellen, wann Medien aufhören sollen zu spielen. Da kannst du einen Timer einstellen. 15 Minuten ist, glaube ich, standardmäßig eingestellt. Und was er dann macht, ist dann über das D-Bus, über die Empress-Schnittstelle einfach alle Medienplayer, die stoppt er oder pausiert er dann. Okay. Nur, was ich empfehlen würde, also ich mache das immer, benutze das auch zum Podcast hören, wenn ich einschlafe oder sowas oder einschlafen möchte. Was ich empfehlen würde, ist nur, weil diese Slumber hat bei den, wo ist es, Aktionen, hat es Geräusch abspielen standardmäßig aktiviert. Und das spielt dann so ein, also das ist, soll so ein Countdown sein, jetzt gleich ist der Sleep-Timer aktiv. Mhm. Und das spielt dann so ein komisches Geräusch. Ich kann das, warte, kann ich das hier mal abspielen? Vielleicht hört man es.
Hm? Okay. Mhm.
Das soll jetzt ein Segeln sein.
Okay.
Ja. Aber es gibt auch noch so komische Geräusche wie zum Beispiel Kassette. Das hört sich dann so an. Und das ist einfach nur ein Rauschen. Und das ist dann furchtbar laut über dem Podcast. Okay. Und ja, das weckt einen dann noch eher auf. Deshalb kann ich nur empfehlen, das vielleicht auszuschalten.
Okay, ist schon mal schön, dass es sowas auch gibt als Workaround. Schöner wäre natürlich gleich, wenn es in der App passt und natürlich Chapter Support. Das sind so die zwei.
Chapter Support, ja.
Ja,
Sachen. Vermisse ich leider nicht, weil es so wenig Podcasts gibt, die ordentlichen Chapter Support haben.
Ne? Radio Tux hat welche.
Ne? Ja, Radio Tux, wir sind natürlich die Besten. Wir haben natürlich Chapter Support, aber genau. Andere Podcasts leider nicht.
Ja.
Wenn die dann manchmal 5 Stunden gehen, dann ist das richtig quälend. Aber Gott sei Dank gibt's ja, ich glaube, bei Podcatcher ist es ähnlich, da kannst du einfach fortsetzen an der letzten Stelle, wo du aufgehört hast zu hören, oder? Sollte da auch mit drin sein.
Wie gesagt, Podcatcher macht einfach den Medienplayer auf.
Ach so, ja, dann gibt's diese Funktion da nicht.
Nee, genau.
Das kann G-Podder zum Beispiel und das ist eine Funktion, die ich häufig benutze, weil ich manchmal Podcasts höre, die manchmal sogar bis zu 5 Stunden gehen und da macht es Sinn, dass ich einfach mal pausieren kann oder am nächsten Tag weiterhören kann und sowas. Und dann möchte ich nicht immer den Media Player im Hintergrund offen haben, weil ich dann manchmal was anderes abspiele darüber vielleicht. Also das macht da Sinn. Andererseits hat der G-Podder dann den Nachteil, es hat keine Integration in den Empress-Gedönse. Das heißt, ich habe diese Slumber-Funktion, die funktioniert mit G-Podder zum Beispiel nicht. Wobei G-Podder dann wieder ein Workaround hat. Ich müsste irgendwann mal an den Code von G-Podder ran und das alles da implementieren, was man braucht.
Ja,
ich habe da schon mehrere Requests auch bekommen von Leuten, die eine Abspiel, also eine Playlist haben wollten für G-Podder. Und momentan ist ja da überhaupt nichts drin, was man da irgendwie
konfigurieren
kann.
Nee, die Entwicklung steht also schon seit Jahren irgendwie, da passiert nichts mehr. Ist ein bisschen schade.
Ja. Nee, ist halt ein bisschen schade, dass eben die Selfish UI nicht alles integriert, was G-Podder eigentlich kann. Und das wäre so halt so ein Feld, müsste ich irgendwann mal dran gehen. Also wer mich unterstützen möchte, der kann auch gerne da mir unter die Arme greifen, da der G-Podder-Code liegt ja offen rum und wir müssen einfach nur die UI für die Python-Dinger programmieren. Das ist im Grunde genommen alles, was da gemacht werden muss. Dann haben wir schon mehr Funktionen und so schwer ist das nicht, glaube ich.
Okay, also wer sich da berufen fühlt, dann mal dir Bescheid geben, genau.
Genau.
Wäre natürlich cool, wenn sich da noch ein bisschen was tut. Also wie gesagt, so gerade ein Sleep-Timer und noch besser, wäre natürlich so eine Unterstützung auf Chapter Max. Dann wäre ich schon fast glücklich mit einem Podcatcher. Gut, Dann haben wir noch was an. Hattest du jetzt noch den File-Chase? Hattest du schon kurz erwähnt, glaube ich.
Ja, nur ganz das kurz. Ist der Dateimanager, ja. Der hat auch eine Cloud-Anbindung, also WebDAV kann man damit einbinden, also Nextcloud zum Beispiel mit einbinden, wenn man es möchte, wenn man es nativ haben möchte und nicht die Nextcloud-App benutzen möchte. Box, OneDrive und Google Drive sind drin, Dropbox war drin, aber das ist auch APV1 und die ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr unterstützt, das heißt, ist immer noch drin in dem Programm, funktioniert nur nicht, sollten die Leute dann wissen, wenn sie das benutzen wollen. Ja, das ist so Dateimanager-mäßig. Es gibt halt so viele Apps, also
wir können nicht alle
eigene Podcasts mittlerweile gemacht, wo ich jede App dann vorstelle. Einzeln. Genau. Da gibt es so viele Apps, kann man nicht alle vorstellen.
Ja, es sind aber alle gut, aber es sind so ein paar, die man halt benutzt. Also ja, wie gesagt, so für die tägliche Arbeit, die meisten Apps, die ich so brauche, sind da. Gibt halt immer noch einige, die ich halt aus der Android-Welt halt holen muss, was vor allem so Navigationssachen sind, also sowohl Maps, wo ich halt navigieren will, ja, Autorouten, Blagedöns oder tatsächlich auch Bahn, und sowohl lokal hier in der Gegend als auch die Bahnnavigation-App allgemein. Und die meisten meckern natürlich auch rum, dass sie diese Play-Services gerne hätten. Ich muss jetzt mal gucken. Also manche funktionieren einfach gar nicht. Also Movil zum Beispiel, was, gut, wir haben in Stuttgart hier immer diesen Feinstaubalarm, habt ihr vielleicht schon mal gehört von. Mhm. Und dann gibt's halt Tickets billiger. Oder bei Movil manchmal dann sogar ganz gratis. Und das ist irgendwie ganz praktisch. Aber du kriegst die App halt so nicht zum Laufen auf Selfish, weil er dann irgendeinen Händler registriert, der Move heißt oder so, und er den halt irgendwie aufrufen will, und das klappt in der Selfish-Welt hier nicht. Das ist ein bisschen schade, weil du kannst dich da nicht einfach einloggen, sondern sie schicken dir halt irgendeinen kryptischen Link und rufen den halt intern irgendwie auf und sagen dann, du bist eingeloggt. Ja, will halt ohne diese richtige Android-Integration nicht. Also gerade bei den Apps, ja, habe ich so ein paar Probleme ohne die Play-Services. Mal gucken, wie ich das noch umschiff. Ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so zu 80% zufrieden, ja. Okay, Podcasting könnte noch erweitert werden. Das mit dem GPS-Fix, der bei mir langsam ist, nervt tierisch. Und eine Nextcloud-Integration hätte ich bitte gerne. Und was ich auch unbedingt brauche, ansonsten muss ich das Gerät irgendwo anders hinlegen. Es weckt mich halt nachts auf, weil es meint, irgendwie einen Termin oder eine E-Mail oder irgendwas anderes zu haben. Ich brauche einen automatischen Nachtmodus. Also irgendwo, wo du sagen kannst, bitte halt ab 23 Uhr bitte die Klappe. Und sag erst wieder was um 6.30 Uhr oder so. Und dazwischen bist du bitte mucksmäuschenstill, kein Piep, nichts. Ich bin jetzt zweimal, also zwei Nächte hintereinander unsanft aufgeweckt worden. Einmal ein Termin, der halt dann erst, weiß ich nicht, übermorgen stattfindet, so gefühlt. wo er meinte, mich um 6 Uhr morgens schon dran erinnern zu müssen. Und einmal halt auch E-Mails nachts, die halt reinkommen, was einfach blöd ist. Ja, okay, man kann in anderen Ambience gehen, man kann alles still machen, und trotzdem kam dann der Termin noch irgendwie, und dann hat er vibriert. Ja, hat zwar keinen Ton mehr von sich gegeben, aber vibriert, und das reicht ja auch schon.
Ja.
Super. Und das ist halt total nervig. Man braucht, also es muss irgendeine Möglichkeit geben, zu sagen, nichts, kein Mucks, kein Geräusch, kein Vibrieren, bitte gar nichts. Und das müssen sie dringend einbauen, wenn es ein Gerät sein soll, was ich wirklich jeden Tag 100% gerne verwenden will. Weil, ja, ich will einfach nachts nicht angerufen werden. Oder wenn das dann mal passiert, dann will ich halt den Nachtmodus selber deaktivieren können. Und ich meine, sie haben ja so ähnlich wie Apple und Co. mittlerweile so eine Übersicht, wo du siehst, was sind deine nächsten Termine und so, und du kannst oben über so einen Schnellstarter in den Flugzeugmodus wechseln und Bluetooth an- und ausschalten und GPS ein- und ausschalten und ob er rotieren soll, wenn du quer hältst oder nicht. Und da könnte man auch sowas wie, ich bin im Nachtmodus oder so, haben.
Ja, gut, das ist aber dann jetzt im Grunde genommen das, was ich auch jede Nacht mache, in den Gute-Nacht-Modus Ambience schalte ich dann im Grunde genommen. Das macht genau das, was du willst. Das hat man nur über das Ambience gelöst.
Genau, aber
ist klar,
ich will das halt automatisch haben. Ja, er soll das, eben, das automatisch ab 23 Uhr machen.
Sollte.
Und wenn ich es nicht will, dann kann ich da, wenn ich weiß, ey, ich bin zufällig nachts um eins auf einer Party, dann, und ich will es mal ausschalten, weil eventuell will mich jemand anrufen. Ja. Dann gerne mit da. Von mir aus kann man natürlich aber auch in den Ambience wechseln. Das ist ja dann gehoppt
und
gesprungen.
Also aus meiner Sicht müsste das in das Ambience-System mit integriert werden, weil Ambience sind ja im Grunde genommen Profile oder wie es auf den alten Nokia-Geräten mal Profile hieß. Und das müsste man dort einfach nur weiter ausbauen, dieses System, so dass man beim Ambience, bei der Ambience sagen kann, okay, dieses Ambience soll dann von dem, soll wochentags von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit eingeschaltet werden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das Ganze lösen kann. Ja. Wir haben ja auch kurz vorher nochmal darüber geredet, dass es schon ein Programm gibt, was sowas ermöglichen soll, auch Ambiences umschalten kann. Das nennt sich Situations. Aber da gab es Probleme und wir haben es jetzt beide noch nicht ausprobiert auf dem Xperia X. Ich habe es zwar installiert, aber ich kam noch nicht dazu. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es bei mir funktioniert. Und wie es dann bei mir funktioniert, dann werde ich hier Bescheid geben, ob es was ist, was man benutzen kann. Also auf jeden Fall sehr konfigurierfreudig, wie ich gesehen habe. Und sollte so eine Funktionalität dann bieten. Und Jolla sollte wirklich mal, wenn sie jetzt, weil ich gehe mal sehr stark davon aus, die werden jetzt die nächsten 2-3 Updates wahrscheinlich erst einmal Bugfixing betreiben und nicht neue Features einbauen. Aber wenn sie mal auf die Idee kommen, neue Features einzubauen, gibt's neben den vielen Wünschen, die wir so alle haben, ist das wahrscheinlich eines der Wünsche, die man ins Auge fassen sollte. Und da sollte man dann auf jeden Fall mal reinschauen. Das Situations, ich hatte das damals bei Jolla 1 verwendet. Da war es so, dass das ziemlich gut war in der Konfiguration, weil du dann so Sachen machen konntest und dem sagen konntest, wenn ich jetzt zu Hause bin. Und dieses, wenn ich jetzt zu Hause bin, wurde dann dadurch erkannt, dass es sich in mein Heimnetzwerk ins WLAN eingeloggt hat. Dann konnte ich zum Beispiel so Sachen machen, wie halt eben, dann mache jetzt dies und das. Und das ist wirklich eine richtig gute App, die eben die Möglichkeit bot. Jetzt sieht es so aus, dass die App leider ein bisschen was kastriert ist, wo auch der Entwickler gemeint hat, ja, Jolla hat die APIs so ein bisschen geändert in SafeS, sodass nicht mehr alles funktioniert, aber so die meisten Sachen sollten dann doch funktionieren. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestartet und es hat jetzt automatisch Zuhause und Schlafen ausgewählt und das hat jetzt die Bildschirmhelligkeit komplett runtergedreht zum Beispiel. Weil es ja normalerweise zu Hause schlafen, hat man meistens Licht aus, ne, wenn man im Bett liegt, eingestellt. Und ich könnte jetzt hier einfach mal eine andere Situation auswählen. Das lädt dann jetzt so ein bisschen und könnte dann zum Beispiel Wi-Fi Pro, Bluetooth Pro, Standortabfrage auch machen. Also ich könnte sogar einstellen, dass es halt eben, wenn ich an einem bestimmten Standort bin, dazu muss ich natürlich GPS anhaben, dass ein bestimmtes Profil geladen werden soll und bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Also sehr, sehr konfigurierfreudig. Kann ich nur empfehlen. Werden wir sicher nochmal anschauen, um zu gucken, ob das dann die Bedürfnisse, die du gerade gesagt hast, ob das dann funktioniert. Ob wir damit zurechtkommen, ob es dann wirklich so gut ist, wie es von außen aussieht, quasi. Ansonsten natürlich klar, das Ambient-System muss weiter ausgebaut werden, dass solche Sachen natürlich da auch gemacht werden können. Das, was mich zum Beispiel an Ambiences richtig stört, das ist mir bei der Datenmigration aufgefallen, dass wenn du Klingeltöne eingestellt hast für bestimmte Ambiences und diese Klingeltöne nicht auf dem internen Speicher rumliegen, die bei einem Neustart einfach überschrieben werden mit den Standardklingeltönen.
Okay.
Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Neustart ganz einfach dann, wenn der Ambient Service hochfährt, die SD-Karte noch nicht eingebunden ist, so dass er den Klingelton nicht findet auf der Micro-SD-Karte und dann einfach zum Standard-Default zurückwechselt. Das ist natürlich eine Sache von 2 Minuten, einfach den System D so einzustellen, dass eben zuerst die Micro-SD-Karte eingebunden werden soll und dann eben der Ambient-Service starten soll, wenn das denn technisch möglich ist, oder man muss es technisch irgendwie so umschreiben, dass es möglich wird. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die auch gefixt werden müsste. Und ja, also das muss auf jeden Fall auch noch weiter verbessert werden. Ansonsten gibt's natürlich immer wieder was zu meckern, wo wir was verbessern möchten. Aber das, was womit ich erstmal glücklich wäre, wäre, wenn die Probleme jetzt erstmal aus dem Weg geschaffen werden, die momentan existieren. Also Kamera und Videoplayback beispielsweise und Videoaufnahme zusammen mit der Audioaufnahme. Wenn das aus dem Weg geräumt ist, dann haben wir erstmal, glaube ich, schon mal die 90% angekratzt, Zufriedenheitswerte, und dann sind wir schon mal sehr, sehr weit, und dann die restlichen 10% sind halt Apps und noch Funktionen, die neu hinzukommen sollen und nicht mehr eben nervige Sachen, die einfach nicht richtig funktionieren. Joa.
Ja.
Ansonsten.
Okay, ja, sonst fällt mir jetzt auch nichts ein, ich glaube.
Gibt's, glaube ich,
wir auch. Wir sind so weit durch, oder?
Nicht so viel, ja.
Genau. Eine tolle Sache, die sich vor ein paar Monaten schon gefixt hat, wo ich, glaube ich, auch irgendwann mal rumgeheult habe, ist, dass endlich Enterprise WPA funktioniert.
Ah, genau, ja.
Also Edorom, ja, für alle Leute, die an irgendwelchen europäischen Hochschulen sind, ist es vielleicht ganz nett, wenn man Internet hätte, so, und das ging bisher nicht und ist jetzt, ist es noch nicht so lange her, dass sie es gefixt haben.
Ich glaube, es sind zwei Versionen schon her, aber es sind zwei 1er-Version war es, die erste 2-1er-Version.
Genau,
ich,
aber wir haben ja schon seit über einem Jahr nicht über Selfish geredet.
Das stimmt,
damals,
ja,
habe ich, glaube ich, auch rumgeheult. Genau, aber ist endlich und gefixt worden und funktioniert. Ja, also super, ich kann es jetzt endlich unterwegs oder auf Arbeit verwenden, und vorher war das halt nicht möglich. Ja, Gott sei Dank. Hat auch nur 4 Jahre gedauert. ist echt ein bisschen traurig, also dass die Entwicklung an so einigen Stellen sehr langsam vorangeht. Das kann,
ich glaube, jetzt so in Sachen Enterprise-Gedönse wird jetzt so ein bisschen mehr kommen, weil, und es kam ja jetzt auch der Push mit dem Edorom und natürlich auch mit OpenVPN bzw. VPN allgemein. Da gibt's ja OpenVPN, VPNC, PPTP und LTOTP, was alles unterstützt wird an verschiedenen Clients und Möglichkeiten. Ich glaube, das ist der Push, der jetzt durch die Kooperation mit, wie hieß die, Open Mobile Group in Russland da irgendwie stattfindet, weil dort wollten die ja 1.000 oder 10.000 von den SafeOS-Phones für die russische Post oder sowas haben. Und da brauchen sie halt eventuell auch solche Möglichkeiten, um dort mit dem WLAN sich zu verbinden oder mit dem VPN sich zu verbinden. Und von dort aus soll ja auch diese Management-Software oder die Management-Möglichkeit, die jetzt in SafeOS eingebaut ist, auch herstammen, also dieses MDM-System, was jetzt in SafeOS, glaube ich, auch erst seit der letzten Version mit drin ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft dann auch noch weitere Sachen sehen, die jetzt dann in China ist ja jetzt auch Entwicklung angesagt, die also auch in China entwickelt werden, die dann zurückfließen könnten in SafeOS, was jetzt so auch so mehr so Enterprise-Features angeht, und natürlich in Russland. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich 3 neue oder zumindest 2 neue Smartphones in Südamerika mit SafeOS, die herausgekommen sind und gar nicht mal so schlecht sind. Also das eine ist wieder hier so ein Yola 10 im Grunde genommen, in einem anderen, besseren, schöner aussehenden Gehäuse, also mit der gleichen Hardware. Und das andere ist interessanter, ist ein Mittelklasse-Gerät mit einem Snapdragon 440er drin und ich glaube 2 GB RAM, wenn ich mich nicht komplett irre. Und davon gibt's noch eine Special Edition, also quasi eine dritte Variante mit noch Bluetooth-Kopfhörer oder sowas. Das heißt, Yola startet da in Südamerika richtig durch mit SafeOS so ein bisschen. Zumindest sollen die Teile schon in Geschäften gesehen worden sein. und sollen dort auch verkauft werden, so wie bei uns hier Mediamarkt oder Saturn. Und das wäre, glaube ich, schon ein kleiner Erfolg, weil es wäre, glaube ich, das zweite Mal, dass Jolla es geschafft hätte, mit Sailfish OS in einem normalen Store verkauft zu werden. Das, glaub, das erste Mal war es Jolla 1 in Finnland. Da wurde es auch verkauft von einem Carrier. Ja, also wir werden da sicherlich noch viele Entwicklungen was das angeht, sehen. Vor allen Dingen externe Entwickler werden vielleicht neu hinzukommen aus China, aus Russland und aus Südamerika. Ja, inwiefern wir dann den Kram auch direkt in Sailfish OS integriert sehen werden, da bin ich irgendwie, da müssen wir mal sehen. Also da habe ich irgendwie meine Bedenken, weil ich eher schon gesehen habe, wenn man auch die ganzen Patches sehen, die für die Bedienung von Sailfish OS rausgekommen sind, die auch teilweise sehr sinnvoll sind, auch Patches für einzelne Anwendungen, für den Browser beispielsweise, die werden nicht integriert vom Jolla-Team in das Sailfish OS oder nur sehr, sehr zögerlich und sehr, sehr langsam mit einem Abstand von 2 Jahren oder sowas. Deshalb habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, dass das alles integriert wird. Sobald man, glaube ich, in dem Programm drin ist, in diesem Sailfish-Programm, also Partner mit Jolla zusammen ist, zusammenarbeitet, wie Russland jetzt zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, was einfacher, dass der Code auch zurückfließen kann und dann auch wirklich in Sailfish OS reinfließt. Ist man aber jetzt so normaler freier Software- oder Open-Software-Entwickler, Open-Source-Software-Entwickler,
schade,
wird's schwierig. Und das ist ein bisschen schade.
Also
deshalb ist, glaube ich, der langfristige Plan hinzu, dass Jolla mal endlich sagt, okay, wir öffnen jetzt zum Beispiel ja, so unseren Homescreen
auf,
und
genau, auf GitHub
unser Silica und so weiter und so fort.
Packen, also solche Sachen. Auch das bestimmte Apps, E-Mail-App, hast du dich nicht letztens irgendwo aufgeregt, dass die E-Mail-App
genau,
irgendwie so doof ist und dass man sie auch nicht patchen kann? Das verstehe ich halt nicht, dass solche Projekte dann nicht halt auf GitHub legen und jeder Issues aufmachen kann und vielleicht auch mal Sachen fixen kann. Das, tut mir leid, kann nicht so schwierig sein.
Ja, also ich habe eher das Gefühl, dass, also wenn ich mit, ich habe ja schon mehrmals im Mehr-Meeting, es gibt ja also monatliche, nee, was sind das, zweiwöchentliche Meetings jeweils im IRC-Chat, wo man mit den Jolla-Entwicklern sich unterhalten kann und ein bisschen was reden kann. Ich habe jetzt das etwas mehr verfolgt und immer wenn man mit denen redet, hat man so das Gefühl, die wollen eigentlich auch das ganze Open Sourcen, nur eine Etage höher oder vielleicht sogar noch eine Etage höher, also über dem Chef, das heißt die Geldgeber, sind vielleicht das Problem, die dann sagen, eher nicht. Also die haben vielleicht das Problem, dass die Jolla-Leute erstmal die Geldgeber überzeugen müssten von dem ganzen Kram und dem Open Sourcen und dem Freigeben. Und das ist vielleicht ein Problem, weshalb das nicht so schnell geklappt hat. Aber man ist jetzt, man gibt immer stückchenweise was raus. Jetzt hier für Sailfish X, die ganzen Hardware-Integrationsgeschichten sind ja auch freigegeben. Die kann man sich anschauen. Aus dem Grund funktioniert wahrscheinlich Bluetooth so gut, weil halt eben die ganze Geschichte, glaube ich, 2 Wochen vor dem Release von Sailfish X schon herausgegeben worden ist und dann sehr viele Leute dann draufgesprungen sind und gesagt, Bluetooth funktioniert nicht am Anfang, kann nicht sein, müssen wir irgendwie zum Laufen bringen und es geschafft haben, das zu korrigieren. Und wenn man so die Stories hört, auch was die Grafikbeschleunigung angeht und die Flüssigkeit der Anwendungen, gab es da doch noch eine Woche vor dem Release noch größere Probleme, die dann innerhalb von einer Woche dann auch mit Hilfe der Open Source Community dann behoben worden sind. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, ein guter erster Schritt, aber wir können von Jolla, glaube ich, keine großen Schritte mehr erwarten. Dafür ist die Firma zu klein, die ist nicht mehr so groß, wie sie ganz zu Anfang mal war und sie haben jetzt ein anderes Geschäftsmodell auch, wo sie dann eher kleinere Schritte gehen wollen und nicht mehr diesen großen Sprung machen wollen. Und das ist halt die Frage, ob das für die Nutzer dann genug ist, die kleinen Schritte mitzugehen, ob man die Geduld hat. Und ob das, was das System einem bietet, dann auch genug ist für einen selbst, für die Bedürfnisse, die man so hat.
Ja, aber gerade wenn sie halt nicht so große Schritte gehen können, wollen, dann müssen sie halt die Open-Source-Community aktiv einbinden. Und das geschieht noch zu wenig, also zumindest aus meiner Außensicht auf die Lage. Und wenn man in dem Bereich... Ja, gut, okay, mag sein, dass mit Russland und Südamerika und so da jetzt Geld reinkommt, aber wenn man da langfristig den Erfolg haben will, dann muss man da mehr tun. Ja, ansonsten regen sich halt alle auf, zumindest hier in Europa, dass halt X und Y nicht tut. Und dann, ja,
Also sie müssten es für Open-Source-Entwickler einfacher machen.
Ja.
Weil momentan ist es etwas schwierig, man muss wirklich rumfragen, um zu wissen, wie kann man denen helfen. Ich habe letztens einen Thread gesehen, wo jemand wahrscheinlich das erste Mal Selfish.js auf dem Xperia X ausprobiert hat und dann direkt mal auf Together Yolla geschrieben hat, ja, ich kann ein bisschen was programmieren, ich will euch helfen, wie kann ich das machen? Weil er keinerlei Ahnung hatte, wie er das machen kann, weil es halt eben, es wird zwar immer davon erzählt und berichtet, aber es ist nicht so einfach, den Einstieg zu finden und ich glaube, da kann man sicherlich Sachen verbessern. Die Frage ist halt, hat Yolla überhaupt die Manpower, das zu handeln? Da habe ich eher auch so meine Zweifel momentan, dass das funktioniert. Also ich habe eher das Gefühl, Yolla ist ein bisschen was, hat ein bisschen was zu wenig Mitarbeiter momentan, um all das, was Leute so wollen und an sie herantragen, um das wirklich umzusetzen. Und das ist einerseits ist das schön übersichtlich. Es dämpft so ein bisschen die Erwartungen auch. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen was enttäuschend, weil man natürlich immer hofft, dass das Ganze alles so ein bisschen was schneller geht oder schneller gehen könnte und man sich dann die Frage stellt, warum kann man das nicht direkt machen? Ich frage mich auch, warum jetzt zum Beispiel ich immer noch keine Antwort bekommen habe, was jetzt hier Qt WebKit 5.212 angeht, was ich gebaut habe für Selfish.js und was 10-mal besser ist als das Qt 5.6er, was immer noch verwendet wird, Qt WebKit 5.6, was verwendet wird in Selfish.js, was da jetzt auch schon, glaube ich, seit 2 Monaten oder sowas auch gebaut, in gebauter Form rumliegt und wo ich sogar auch einen Patch eingereicht habe, beziehungsweise einen Merge-Request eingereicht habe, wobei, naja, also da fehlt so ein bisschen was an Kommunikationsfreude mit freier Software und Open-Source-Entwicklern. Vielleicht ist es anders, wenn man die ein bisschen was mehr kennt oder mal persönlich kennenlernt, die Leute, die dahinter arbeiten. Ich habe so die Erfahrung gemacht in Open-Source-Entwicklungswelt, wenn man die Leute mal persönlich kennengelernt hat, denen mal die Hand geschüttelt hat oder sowas, wenn du denen dann einen Request schickst oder einen Patch schickst oder sowas, dann wird der am gleichen Tag auch noch abgefrühstückt oder zumindest in der gleichen Woche und dann passiert da auch was. Wenn man die Leute eher nicht kennt, dann verläuft das manchmal auch so im Sande. Also das ist so ein allgemeines Problem, was so Softwareentwicklung auch in der freien Softwarewelt angeht. Was also in der freien Softwarewelt aber eher dadurch entsteht, dass zu viele Requests reinkommen und ein Entwickler dann überfordert ist. Ob das bei Yolla jetzt das gleiche Problem ist, ob die genauso viele Requests bekommen, Patches und Vorschläge und das weiß ich nicht.
Also ja, ich meine, wenn man sich auf Together Yolla rumtreibt, sieht man ja schon, da sind schon viele Leute aktiv. Also so wenig Anwender können das jetzt auch nicht sein. Von daher, ja, kann es auch schon sein, dass da viele viele Sachen an sie rangetragen werden. Aber ja, also mir geht's auch gerade ein bisschen zu langsam. Wie gesagt, hier die WPA Enterprise Sachen haben jetzt 3 Jahre gebraucht. Das ist schon ein bisschen oder länger als 3 Jahre, ein bisschen hart, dass es so lange vor sich hingegammelt ist. Ja, ich würde es mir auch schneller wünschen, aber klar, finanzielle Situation von Yolla ist jetzt auch nicht die beste. Also muss man ein bisschen damit leben, was man kriegt. Aber ich hoffe, wie gesagt, sie müssen ja auch nicht alles Open Source machen und ich sehe auch ein, dass man halt dummerweise Lizenzgebühren an verschiedene Leute zahlen muss, wenn man halt Exchange Support, Android Support und so weiter und so fort auf das Gerät draufbringen will. Dafür bin ich ja auch bereit zu zahlen, aber trotzdem die anderen Sachen, so in Anführungsstrichen leichte Sachen wie der Mail-Client, irgendjemand muss ja sowieso Maintainer von dieser Mail-App sein und der kann das auch zusammen mit anderen Leuten auf GitHub irgendwie verwalten oder so. Ja, ja. Aber gut. Zurzeit müssen wir damit leben. Gucken wir mal, wenn vielleicht wieder der Cashflow ein bisschen besser ist, ob sich dann doch nochmal was tut. Also nötig wär's aus meiner Sicht, weil ja, es reicht halt nicht zu 80% Open Source zu sein, wenn man dann halt den Gedanken auch nicht zu Ende leben kann.
Genau, vor allen Dingen, weil ja Konkurrenz aus dem Boden sprießt, wie man mit dem Librem 5 und der Finanzierung davon vielleicht schon gesehen hat. Apropos langsam, was mir aufgefallen ist, seit das Xperia X und das Selfish X draußen ist, togetheryolla.com ist irgendwie komplett langsam geworden und teilweise läuft, also ich habe irgendwie das Gefühl, das manchmal, liegt nicht daran, dass irgendwie der Server kaputt ist, sondern ich habe wirklich das Gefühl, das liegt daran, dass sehr, sehr viele Leute drauf zugreifen, also dass das Interesse ziemlich hoch ist und aus diesem Grund der Server so ein bisschen in die Knie geht. Bei den unterschiedlichen Tageszeiten habe ich unterschiedliche Reaktionszeiten auf dem Webserver. Deshalb gehe ich stark davon aus, das liegt vielleicht an der Zugriffszahl.
Also ich war jetzt auch ein Jahr lang, glaube ich, nicht aktiv auf Together Jolla und jetzt bin ich bestimmt jeden Tag mehrfach da. Also es ist einfach so.
Ja, als Alternative gibt's ja noch die Talk-Memo-Foren und die sind anscheinend stark genug, um halt eben auch etwas größeren Traffic dann zu ertragen. Dort gibt's auch ziemlich interessante Diskussionen, gerade für die Leute, die vielleicht mal das Xperia X-Image auf andere Xperia oder Sony-Geräte flashen wollen. Wir hatten ja das Dual-SIM schon mal angesprochen. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass sogar einer das es geschafft haben soll, das Xperia-Image auf einem Xperia Compact drauf zu flashen. Hat ja im Grunde genommen die gleiche Hardware wie das Xperia X, nur ein kleineres Display mit 720p Auflösung. Ansonsten ist fast alles gleich, außer dass die Kamera noch einen Laser-Autofokus hat. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, weil das so ein Gerät ist in der Klasse von einem ersten Jolla, also 4,6 Zoll groß etwa. Und dadurch natürlich deutlich kleiner als das Xperia X. Und also wer sich dafür interessiert, der kann sich das mal anschauen. Ansonsten gibt es natürlich auch, und das hat mich auch gewundert, es gibt mittlerweile, ich glaube, über 22 Ports von Selfish OS auf verschiedene Geräte. Und mit dabei ist zum Beispiel das OnePlus One X. Und dort soll zum Beispiel sogar auch, hat einer da vielleicht sogar, ich glaube, illegalerweise dort Alien Dalvik laufen lassen. Das heißt, der Android-Support läuft da auch irgendwie. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Ich habe da nur auf der Twitter-Timeline da gesehen, dass da einer ein Video gepostet hat, dass das funktionieren sollte. Hat wahrscheinlich das von seinem Jolla extrahiert und dort draufgepackt. Das kann einer keinem verbieten, aber ich glaube, man darf das dann nicht weiter verteilen. Also es gibt ganz, ganz viele Portierungen und wer vielleicht sich dafür interessiert, mal ein neues Smartphone-System auf verschiedene Smartphones draufzupacken, der kann da natürlich auch mithelfen, wer da Erfahrung mit hat, mit dem Portieren auf verschiedene Geräte, ein bisschen was Lineage OS oder AOSP Erfahrung hat, wie man da mit Treibern und dem Rest des Systems rumhantiert, der kann da sicherlich auch helfen. Und ansonsten ich habe sogar gelesen, es gibt sogar einen Typen, der sogar Geld sammelt, also Spenden sammelt dafür, dass die Community ihm ein Smartphone finanziert, worauf er dann verspricht, Selfish OS drauf zu portieren. Und er hat das, glaube ich, schon bei 2 oder 3 Smartphones relativ erfolgreich gemacht. Und es ist ziemlich lustig dann zu sehen, wie schnell er das auch teilweise schafft. Also da liest er am Montag in der Woche, ja, hab mein Smartphone erhalten. Und am Freitag liest er schon, ja, das dritte Update ist draußen. So nach dem Motto, jetzt funktioniert alles. Außer vielleicht das, was immer ein Problem ist, ist Videorecording auf der Kamera-App. Das stürzt immer beim Pausieren oder beim Beenden ab. Das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen. Das scheint also so ein allgemeines Problem irgendwie zu sein. Aber das ist schon faszinierend. Und wenn man dann noch liest, dass so ein paar Leute jetzt, der Kollege aus China, der jetzt dieses Yoyota-Tablet rausbringen wollte, hat er jetzt, glaube ich, nochmal eine neue Charge produzieren lassen oder so.
Machen jetzt mehr irgendwie, als sie eigentlich machen wollten.
Genau, ja.
Weil sie sonst irgendwie erst nächstes Jahr Produktionskapazitäten kriegen wollen, erwürden, genau. Wenn sie nicht irgendwie 30.000 Stück oder sowas abnehmen.
Also auch ziemlich interessant und der gleiche Typ arbeitete ja schon an einem neuen Smartphone und das könnte so ein Smartphone sein, das so dem einen oder anderen eine feuchte Hose besorgen könnte, denn das Teil ist halt wirklich quasi der Traumnachfolger eines N900, tatsächlich ein aufklappbares Quertastatur-Smartphone, das richtig, richtig geil aussehen soll, zumindest auf den Renderings sieht das richtig cool aus, richtig performante Hardware haben soll, also Snapdragon 835 oder sowas, glaube ich, war im Gespräch. mit 4 GB Arbeitsspeicher, mit der Sony-Kamera, die auch im Google Pixel steckt und ach, alle möglichen Kram. Und das Teil soll auch irgendwann mal nächstes Jahr wahrscheinlich von denen produziert werden. Und wenn die es schaffen, halt das Yoyota-Tablet vernünftig zu produzieren und auszuliefern, was Jolla ja selber nicht geschafft hat, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann durchaus bereit wäre, auch für dieses Smartphone ein bisschen was an Kohle, also ich wäre zumindest bereit dafür, dann vielleicht sogar nächstes Jahr mir dann so ein Smartphone dann zu besorgen. Rein auch aus dem Interesse heraus nur. Und ja, das klingt so nach einem Traumnachfolger des N900s. Also es tut sich sehr viel in der Selfish OS-Welt und ich glaube, wir sollten das alles erwähnen, weil wenn ich mal mit so Leuten rede, die etwas weniger Ahnung davon haben, die meinen so, ja, ist doch alles tot. Ubuntu, Firefox, Selfish, hört man auch nichts. Aber Selfish OS lebt, wie man jetzt gehört hat. Es ist
genau.
So noch. Viele Smartphones sind da jetzt drauf. Ja, noch. Ja, irgendwann stirbt alles, aber
ja, nee, also Ubuntu, also aber ja, Ubuntu-Phone ist tot, Firefox-Phone ist tot. Librem lebt jetzt erstmal vielleicht.
Naja, es also ist finanziert. Genau, es muss erstmal noch geboren werden.
Genau, mal das schauen, sehen wir, das dauert aber noch ein Jahr und bis dahin ist Selfish der einzige Kandidat, der irgendwas in die Richtung zu bieten hat, wenn man halt so ein richtiges Linux-Telefon haben will, wenn man nicht Android oder iOS haben will, dann ist das der, ja, der vielversprechendste Kandidat.
Das ist jetzt schon benutzbar, das ist natürlich auch, weil
genau, das Libre andere muss man sehen.
Kommt 2019, soll es fertig sein?
Gut, aber sie
benutzbar
setzen,
sein wird.
Sie setzen ja auch schon auf Sachen auf, die es eine Weile gibt. Also diese Plasma-Oberfläche für Telefone gibt es auch schon eine Weile. Ich habe das auch mal auf so ein Nexus 5 geflasht. War halt relativ unbedienbar, aber es war schon da, sozusagen, ja. Hatte schon viele Funktionen. Sie ließen sich bloß nicht so richtig bedienen, aber ich meine, wenn man da einiges an Geld reinsteckt, könnte da auch was draus werden. Wäre natürlich auch geil. Ja, ich hätte gerne KDE auch auf meinem Telefon. So ist nicht.
Ja.
Aber also das, was bisher lief, reicht halt nicht aus und da muss halt Geld fließen. Ansonsten, ja, und Leute müssen das auf ihre Telefone, wir hatten das ja schon ganz oft, wenn halt keine Geräte da sind, keine Leute da sind, die es benutzen, dann und kein Geld da ist, dass es Leute entwickeln, dann wird es halt auch nichts. Ja, also zumindest als großes, langfristiges Projekt. Also da muss schon Hardware da sein, da muss Software da sein, die sich so ein bisschen zumindest bedienen lässt und dann kommen auch eventuell Leute vorbei, die dann halt Sachen fixen. Aber ja, das ist so ein bisschen.
Ja, vielleicht werden wir dann in 2 Jahren vielleicht auch Selfish OS auf dem Librem 5 sehen. Sollte ja durchaus möglich sein. Wenn sie es wirklich schaffen, freie Software in den Kernel reinzukriegen oder zumindest freie Treiber dann irgendwie rumliegen zu lassen, so dass man nicht mehr auf die Android-Treiber angewiesen ist, dann ist das schon mal ein großer Fortschritt. Und natürlich auch diese ganzen Hardware-Kippschalter, das stelle ich mir richtig geil vor, dass du einfach sagen kannst, ne, Baseband, jetzt kriegst du mal keinen Zugriff auf die CPU und dann einfach mal ausschalten. Das ist eine geile Kiste. Also das würde ich mir auch wünschen. Das ist so mein Traumphone. Ich habe halt nur eher, ich bin ja ein bisschen was auch Realist und habe dann eher so die Befürchtung, weil bei Librem gibt's meines Wissens nach keinen, der sich mit mobiler Hardware irgendwie so richtig auskennt. Das heißt, die müssen neue Leute einstellen und ich bin mal gespannt, nicht nur auf der Hardware-Seite natürlich, weil Hardware-seitig haben sie da vielleicht Kontakte, aber Software-seitig bin ich mal gespannt, wen sie da einstellen wollen. In Sachen, und was für eine Software dann wirklich letzten Endes, müssen sie ja auch irgendwas einigen. Die können ja sagen, okay, wir wollen das hier, da sollen alle Distros drauf laufen, aber ja, wir machen jetzt hier Debian und wir machen Plasma Mobile und wenn sie das machen, dann müssen sie natürlich auch Leute einstellen, die dafür was programmieren.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, wie es wird.
Ist total spannend und mir hat's echt die ganze Zeit im Finger gejuckt, kaufst du es nicht. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil ich habe schon so viel anderes Zeug.
Ja, ich habe es auch nicht gemacht.
Ja,
eine
Sache muss man jetzt auch mal aussitzen. Also wenn es dann draußen ist und es gut funktioniert, könnte ich mir vorstellen, es auch dann zu holen. Aber jetzt war es einfach, nee, jetzt gerade das Sony Xperia X geholt und Selfish X drauf gemacht. Jetzt noch was Neues anfangen, wo man nicht ganz genau weiß, wird's dann in einem Jahr auch was, war mir gerade gerade ein bisschen zu viel an Geld dafür, aber ich finde es total toll, dass es finanziert worden ist. Hätte es auf der Kippe gestanden, wäre das wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding gewesen. Oh ja, dann.
Genau, das wäre der Anreiz gewesen, hätte ich auch gesagt, ja.
Ja, dann hauen wir doch, dann probieren wir das jetzt noch, aber nachdem es dann gefundet war, war ich sozusagen fein raus und habe gesagt, so jetzt macht das mal, ja. Nachdem man jetzt schon Ubuntu Phone finanziert hat und Jolla Tablets und was weiß ich. Man kann ja nicht bei allem dabei sein. Und bei dem bin ich jetzt mal nicht dabei. Und gucken wir mal, was draus wird. Und wenn es gut wird, kann man sich es immer noch kaufen.
Ja, wenn ich Glück habe, werde ich dann vielleicht dann auch vielleicht beruflich was damit zu tun haben.
Ah ja.
Aber das werden wir dann mal sehen, weil Blue Systems ist einer der Hauptentwickler oder Hauptsponsoren, was Plasma Mobile Entwicklung angeht. Deshalb wird das an uns nicht vorbeiziehen wahrscheinlich. Außer sie entscheiden sich da was Eigenes zu entwickeln oder auf eine GNOME Mobile Oberfläche zu entwickeln, dann wird es wahrscheinlich nichts. Aber ansonsten werde ich da früher oder später auch was von hören. Ja, bin mal gespannt, aber ich war auch eher etwas skeptisch zu Anfang jetzt, wo das finanziert worden ist. Ich finde eigentlich, die Idee ist nicht schlecht, nur an der Umsetzung habe ich noch meine Zweifel. Das eine ist, das Geld, was sie eingesetzt haben jetzt oder was sie eingesammelt haben, wenn wir uns überlegen, das ist noch nicht mal ein Bruchteil von dem, was Jolla ausgegeben hat für das erste Jolla-Phone. Und dabei habe ich noch nicht mal den Prototypen, den sie auf TI OMAP-Basis basierend herausbringen wollten, noch nicht mal mit eingerechnet. Sie hatten, also ich glaube, Jolla hatte 25 Millionen Euros, glaube ich, waren das gebraucht für das Jolla 1. Und jetzt mit 1,5 Millionen einsammeln jetzt und 1,6 Millionen. Jetzt sind jetzt bei 2, irgendwas Millionen beim Purism, also bei Librem 5. Habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, das reicht für Hardware zusammenzubasteln, aber ob das dann auch reicht, um die Software ordentlich zu machen, vielleicht erwarten sie zu viel von der Community. Ich weiß es nicht. Werden wir aber sehen. Da müssen wir mal schauen. Hoffnung stirbt zuletzt. Und hoffen wir, dass das dann im nächsten Jahr soll es die ersten Boards geben und dann Anfang 2019 soll das Smartphone tatsächlich fertig sein. Und hoffen wir dann auch, dass das dann nicht komplett veraltet sein wird, weil momentan sieht es eher danach aus, dass die Hardware, die sie da einsetzen wollen, ja, in 2 Jahren dann doch, wenn wir über 2 Jahren ist lange Zeit, dass das dann vielleicht doch etwas zu alt sein wird. Aber vielleicht ändert sich ja noch was. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Hersteller auf die Idee, ja, wir machen Open-Source-Treiber, die in den Kernel reinkommen und dann hätte sich das Problem von alleine erledigt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hat auch Samsung seine Finger im Spiel. Samsung hat ja jetzt auch letztens angekündigt, dass sie auf ihren Galaxy-Geräten Linux drauflaufen lassen wollen für ihre DeX oder Docks, ne, wie sie DeX Station, wo du halt das Smartphone auf so einen Dock steckst und dann hast du ein richtiges Betriebssystem laufen mit an der Tastatur und mit einem Monitor angeschlossen. Und da wollen sie jetzt ein richtiges Linux drauflaufen lassen. Da gab es auch schon Spekulationen, ob sie nicht eventuell dann Linux-Treiber dafür dann auch bereitstellen wollen und nicht die Android-Treiber nutzen wollen. Aber ja, also Samsung hat auf jeden Fall auch eigene Chips und könnte sagen, okay, hier, wir machen ja auch Tizen, wir machen mal freie Treiber, die auch in den Linux-Kernel reingehen und so, dass unsere Spitzenklassen-Hardware dann auch ohne Probleme direkt unter Linux läuft und ohne Android-Treiber. Naja, wir können ja noch träumen, hoffen wir mal, dass irgendwann mal das genau, Wirklichkeit
dass die Welt wird. Nicht nur aus so einem Duopol besteht, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt zur Sendung, gerne auf unserer Webseite oder per Mail einreichen. Auch wenn ihr Verbesserungen habt, wenn wir wieder Blödsinn erzählt haben an irgendeiner Stelle, dann das gerne tun. Dann bedanke ich mich bei dir, Legic.
Ja, kein Problem.
Für die vielen Erklärungen und wir machen dann nach einer Musik noch eine Folge Bastard Operator from Hell. Ich glaube, wir sind bei Folge 3 und ansonsten hören wir uns dann im November wieder und bis dahin wünsche ich euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
The Bastard Operator from Hell, Part 3 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Faldrian. Mein Job ist so eine Hetze, dass ich kaum dazu komme, kurz mal ins Kino zu fahren, bevor die Leute ihre Ausdrucke abholen kommen. Die Queue ist sowieso viel zu voll, als dass ich alles rechtzeitig ausgedruckt und sortiert haben könnte. Also kill ich all die kleineren Jobs bis auf 2 und die lassen sich im Nu sortieren. Nach dem Film, einer von diesen Endlos-Bertoluccis, wo der Held nach 3 Stunden endlich in grandiosen Visionen zugrunde geht, komme ich zurück, um die Ausdrucke auszugeben. Etwa 50 Leute warten draußen und ich habe 2 Ausdrucke. Stimmt ziemlich gut mit meinem Durchschnitt überein. Andererseits hätte ich mehr killen sollen. Egal, ich lasse die beiden Ausdrucke elegant auf den Tisch gleiten, drehe mich um und gehe betont langsam zurück in meinen Glaskasten. Dabei halte ich deutlich sichtbar das Clipboard in der Hand. Das mit den großen roten Buchstaben Accounts to Remove auf der Rückseite. Keiner sagt ein Wort. wie immer. Ich sitze wieder gemütlich im Operator-Sessel und beobachte den Überwachungsmonitor, der zufällig mit dem Videoplayer aus der medizinischen Optik verbunden ist. Zur Reparatur hier, geschätzter Termin der Rücklieferung irgendwann in 2001. Plötzlich klingelte das Telefon. Das muss heute schon das zweite Mal sein und es beginnt mir auf die Nerven zu gehen. Ja, sage ich und halte das Bild an. Ich habe aus Versehen meinen Lebenslauf gelöscht, sagt die Stimme am anderen Ende. Tatsächlich, wie ist Ihr Username? Er sagt es mir. Wie langweilig. Ah nein, Sie haben ihn nicht gelöscht. Ich war's. Was? Ich hab ihn gelöscht. Er war voll mit in keinem einzigen Fach was Besseres als eine 2.
Hä?
Und der Mist mit dem Austauschstudium, das war Ihre Freundin und wir beide wissen das.
Was?
Na, Ihre Studienangaben. Ich hab's nachgeprüft. Sie haben gelogen.
Wie haben Sie...
Es klickt deutlich hörbar.
Oh nein, Sie sind's, der Bastard Operator from Hell.
Leibhaftig am Telefon und in Ihrem Account. Es wäre wirklich besser gewesen, nicht anzurufen, wissen Sie? Vor allem hätten Sie Ihren Usernamen lieber für sich behalten sollen. Klickedi, klackedi, klick. Tja, und dann hätten Sie dem Systemmanager keine so böse Mail schicken dürfen. Eine Mail, die ausdrückt, was Sie von ihm halten, in hübschen Bildern.
Ich hab keine...
Klickedi, klackedi, klick, klick. So, haben Sie nicht. Wer kann das noch sagen heutzutage? Keine Sorge, es wird bald alles vorüber sein. Klickedi, klackedi, klick, klick. Und noch den Usernamen zurückändern. Klickedi, klackedi, klick. Blubbert er wie eine desynchronisierte PDP-11. Leben Sie wohl, sage ich überfreundlich. Ich denke, Sie sollten jetzt besser packen. Viel Spaß beim Neubeginn. Ich lege auf. 2 Sekunden später läutet das rote Telefon. Es ist der Boss. Er knurrt den Usernamen. Von wem wohl? Und etwas über eine schweinische Mail.
Sie wissen, was Sie zu tun haben.
Später im Abrechnungscomputer der städtischen Elektrizitätswerke, während ich die nächste Rechnung des armen Schweins um ein paar Nullen korrigiere, wundere ich mich wieder einmal über diesen hartnäckigen und unglaublichen Mangel an Urteilsvermögen. Welche Blödheit kosmischen Ausmaßes treibt sie immer nur wieder dazu, bei mir anzurufen? Noch später, als ich im FBI-Computer sein Foto von der Internetseite in die Gesuchtenliste kopiere, die mit dem Label dringend gesucht, bewaffnet und gefährlich sofort schießen, komme ich zu dem Schluss, dass ich es wohl nie wissen werde. Aber das Leben geht weiter. Ein paar Stunden später sehe ich die GSG 9 sein Apartment umstellen und mir wird klar, für ein paar von uns wird es das nicht. Aber morgen ist ein neuer Tag. Das war The Bastard Operator from Hell, Part 3.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.